Hallo zur Geekzone, Watch Folge 132. Wir schreiben den 24. Juli 2026 und heute mit dabei der Philipp.
Servus, grüßt euch. Ich habe wieder einen Haufen Kram für euch heute mitgebracht und wir werden sprechen über Schafe, über Actionfiguren, die zum Leben erwecken, über junge Ärzte in ihrem ersten Klinikjahr oder im letzten, das wissen wir noch nicht. Und ganz viele Trailer.
Aber jetzt Pornos am Start.
Pornos auch, ja. Pornos kommen auch. Ich wollte es nicht so genau sagen, weil
Ärztinnen.
Jugendschutz und so, aber
natürlich haben wir das nicht. Wir sind ja wie immer hier auch für alle Altersklassen zu hören.
Ach Peter, sei doch nicht.
Aber Explizit-Tag, Vorsicht.
Genau. Na eben, das Explizit-Tag haben wir ja eben nicht. Deswegen, wenn wir das jetzt am Anfang sagen, deswegen
das haben wir weg. Ja, bei den Schafen, nur bei Wallace und Gromit unter Schafen.
Okay, die ist schon mal sehr sperrig, genau. Die Vorstellungsrunde. Wir machen
immer
weiter.
Über Sex wissen wollten.
Jetzt eskaliert.
Philipp, wir hören ja dann, was du sonst zu sagen hast. Außerdem mit dabei, der Christian.
Schönen guten Abend. Es ist gerade Abend bei mir. Ich wünsche euch, was auch immer ihr jetzt gerade habt. Ich habe ein buntes Potpourri an Serien, Dokus und Filmen und ein Arsch voll Quickies.
Außerdem dabei der Tax.
Ja, da kann ich gar nicht so spektakulär anknüpfen, aber ich bin als Service für euch wieder ins Kino gegangen und habe den neuen spektakulären Minions-Film angeschaut, den man hier schon mal so ein bisschen anpreisen kann. Also es lohnt sich zuzuhören. Und ich finde, wir haben ziemlich geile Trailer im Programm. Ja, und den Rest werde ich, glaube ich, ein bisschen dazu beisteuern, was kommt. Aber jetzt höre ich mal, was der Peter noch hier so im Potpourri hat.
Yes, ich bin auch dabei. Sehr schön, Tax. Ich wurde vorgestellt, das freut mich immer. Ich habe mir ein Drama angeschaut, beziehungsweise heißt der Film The Drama.
Oh, da bin ich gespannt.
Weil ich so neugierig war, weil den Trailer, haben wir den auch im Fantasy Filmfest gesehen? Ich glaube schon. Und der Trailer einfach ja gar nicht das zeigt, was der Film eigentlich ist. Und da werde ich euch ein bisschen was erzählen. Spoilerfrei, ohne Ende. Aber ich mache euch auf jeden Fall den Mund wässrig. Und dann habe ich mich in ein Projekt rein manövrieren lassen vom lieben Fips. Weil der liebe Fips, der will nämlich nächste Woche unbedingt, ne Fips, du bist ja auf den Knien, bist du angerutscht.
Ja, ich willst mache mich ja quasi genötigt.
Willst du mit mir in Spider-Man Brand New Day ins Kino gehen? Und ich fand den Trailer
ja gut. Kopfüber vor dir an seinem Seil runtergelassen, die Maske gezogen, ins Gesicht gehaucht.
Dann habe ich ihm die Maske hochgezogen. Nee. Und an der Stelle habe ich dann gesagt, ja gut, Fips, ich gehe mit dir gerne ins Kino, aber wenn ich da jetzt in diesen Brand New Day reingehe, habe ich ja überhaupt keine Ahnung von irgendwas, dann muss ich mir ja schon ein paar Filme vorher mal anschauen. Und da berichte ich euch mal, was ich da gerade vorhabe. Das kommt allerdings erst später in der Sendung. Und was ich schon geschaut habe und wie ich mich damit gerade fühle. Also ich habe meine Strumpfhosen angezogen und berichte euch darüber, ob die mir eher kneifen oder ob mir die ganz gut passen. Na? Jetzt habt ihr Bilder im Kopf.
Ganz schlimme.
Ja, aber hey, du hast ja schon gesagt, Christian, gerade du, Christian, hast ein brutales Potpourri und irgendwie bist du auch in so ein Rabbit Hole reingefallen, in deinen Quickies. Da geht es, glaube ich, nur um koreanische Actionfilme, wenn ich das richtig verstanden habe.
Richtig, richtig. Und es ist gar kein Rabbit Hole, wo ich reingefallen bin, sondern da war ich quasi schon zu Hause. Aber
okay, aber du hast dir ein paar angeschaut. Ich finde es super, dass du die alle in die Quickies gepackt hast, weil ich glaube, wenn du die nicht in den Quickies hättest, du könntest da sehr viel dazu erzählen und es würde den Rahmen wahrscheinlich sprengen.
Ich kann es, glaube ich, recht gut und knackig zusammenfassen und wir verweisen dann einfach auf mein Letterboxd-Profil, wer sich da mehr...
Genau, und auf die Shownotes auch, weil wir sehr viele Titelleute haben, deswegen schaut einfach auch überall bei Spotify, könnt ihr auch reinschauen, ne? In die Beschreibung, da packt man es auch immer rein, da findet ihr alle Titel und könnt das alles nochmal nachlesen. Ja, und die Fußball-WM ist vorbei, Leute. Und ich habe endlich wieder, wenn ich vorm Fernseher sitze und keine Konsole an ist, die Möglichkeit, eine Serie oder einen Film zu schauen. Und ich habe da Bock drauf. Deswegen habe ich jetzt auch mal wieder Sachen geschaut. Und ich habe jetzt gerade auch richtig Bock, mal wieder Serien und Filme zu schauen. Und ich bin auch froh, dass dieses Fußballzeugs da endlich rum ist. Ne? Das war jetzt doch lang, 5 Wochen. So lang war es noch nie. Die längste Fußball-WM aller Zeiten.
War es dann auch immer so, boah, für wen bin ich denn? Das sind ja alles komische Mannschaften, die da spielen. Da
ging's mir auch. Vielleicht kann es Jürgen Klopp dann retten. Also,
ja, Klopp rettet dann, ey, alle. Musst du, ja. Und allein, dass du dann im Endspiel für Spanien sein musst, das ist ja auch schon so.
Ja, wow. Es war alles ein bisschen schmerzhaft. Aber da machen wir direkt. Ey, der Christian ist übrigens voll drin im Fußballgames, finde ich so gut.
Yes. Wir
wussten sogar, wer
im Endspiel ist. So dezent droppen an der Seite, genau.
Das ist echt geil, ja. Krass hier. Also jetzt bin ich beeindruckt. Yes, und bevor wir jetzt zu viel Zeit verlieren, frage ich doch gleich mal den Philipp, was er heute zu trinken dabei hat.
Ich bin heute kreativ und unkreativ gleichzeitig. Ich habe heute ein ganz gesundes, leckeres, gesprudeltes Wasser mit einem Mojito More Sirup drin. Also Sirup, Zero, Zero. Oh,
Mojito ist geil. Oh.
Das ist ganz geschmackig. Und dann bin ich heute, um diese Formulierung auch mal zu verwenden, im Discounter meines Misstrauens, bin ich heute an einer Palette polnischen Bieres vorbei. Und jetzt habe ich ein Tyski, keine Ahnung, wie man es ausspricht, aber ich habe ein Tyski-Dosal Bier hier.
Okay.
Und werde mich mal wieder am Dosenbier versuchen.
Okay.
Und Energy Drink habe ich halt keinen, weil mir ist halt schon so ein Energy Drink Unfall passiert und ich habe schon 4 getrunken heute, deswegen
trinke ich auch keinen. Vier. Du sprichst von 405er Energy Drinks. Da hören wir nichts mehr.
Traut er sich nichts zu sagen?
Ja,
so ist es.
meine Güte. Aber das mit dem Bier finde ich beeindruckend, lieber Fips, weil der Philipp und ich, wir waren ja die einzigen Mohikaner, sozusagen letztes Wochenende bei unserem Offside, bei unserem alljährlichen, wo wir immer so ein paar Leute von hier und andere Leute treffen. Der Tax und der Christian waren ja nicht dabei, leider nicht dabei. Ja. Mhm. Und da ist schon auch das eine oder andere Bier konsumiert worden. Deswegen finde ich es sehr beeindruckend vom Fips, dass er schon wieder Bier durst hat. Das finde ich gut.
Bier durst stirbt zuletzt.
Dann machen wir weiter mit dem Christian. Und der Christian hat hoffentlich auch eine Rübe dabei.
Ich habe ein Paulaner Münchner Hell am Start mal wieder, weil ich habe, also nach letzter Woche, ich habe letztes Wochenende so dermaßen hart Bierlust gekriegt, dass ich mir da ein paar gekauft habe und auch während der Woche schon getrunken habe. Deswegen ist jetzt nur noch eins da. Falls das dann weg ist, muss ich umsteigen auf einen Gösserradler. Aber auch nicht schlecht.
Auch nicht schlecht. Also du hast sozusagen am Wochenende das ein oder andere Foto oder Video mitbekommen und die Stimmung aufgesaugt von
extern. Ja, ich habe so Phantomdurst gekriegt von euch übertragen.
Sehr schön, sehr schön. Ja, und der Tax, der hat sie wieder ein Wasser gespritzt mit Ingwer heute, oder was gibt's?
Fast. Eines? Ich mache jetzt auch schon wieder in der Biertradition weiter. Wir müssten mal die Folgen auswerten, wie oft ich dann doch Bier hier am Tisch hatte. Zumindest eine Biervariante. Mhm. Es ist ein Bitburger Mixgetränk, aber mit Bier, Bitburger Passionsfrucht, mit ohne Alkohol. Ich habe schon mal vorhin reingeschmeckt. Es ist fruchtig, aber der Rest hat mich nicht so überzeugt. Vielleicht liegt es auch am Bier vom Bitburger.
Bitburger Passionsfrucht ohne Alkohol. Das ist halt einfach wirklich nur eine Limo, ne?
Ja, ist eine Limo und sie haben es gut gemeint. Ich habe noch, glaube ich, ein Grapefruit im Kühlschrank. Ich werde mal nachjustieren, weil ich mich heute nicht getraut habe, als ich mir das letzte Mal diese einen halben Liter 0,5er Energy Drink reingestellt habe und festgestellt habe, warum bin ich denn heute überhaupt nicht müde, dann scheint es doch eine Wirkung zu haben, habe ich mal heute eben kein Energy Drink gecheckt. Aber vielleicht hole ich mir noch einen.
Ja, du mit den Energy Drinks, das nimmt auch überhand, wenn ich das beim Philipp höre. Also irgendwann müssen wir auch mal die Bremse reinhauen. Deswegen ist es ganz gut, wenn da jemand mal kein Energy Drink am Start
hat. Ja, seitdem ich so ein bisschen korrigiert wurde hier durch meine Filterbubble, dass ja Zucker, Ersatzstoffe und hast du nicht gesehen, nicht so schlimm sind, greife ich dann doch mal auch zu einem Döschen.
Ich muss kurz dazwischen sagen, also zu viel Energy Drink gibt's ja nicht.
Das stimmt allerdings auch.
Ja, genau. Okay.
Na, also, trinkt mehr Bier, das ist gesünder.
Ich habe das jetzt überhaupt nicht verstanden, was du sagen wolltest, Peter.
Jetzt machen wir einfach weiter. Also heute ist brutal. Das wird bei dem Programm heute richtig fordernd. Ich glaube, da fallen wir alle heute ins Bett. Ich habe endlich mal, ich weiß nicht, ob jemand von euch die schon mal hatte hier, ich glaube schon, die Pepsi Zero Sugar Strawberry and Cream Geschmack.
And Vanilla Pepper
Lime. Ich hatte, glaube ich, jemand oder ich hatte die Vanilla, aber die Strawberry and Cream, hatte die schon jemand?
Nee, nicht
bewusst. Ich finde ja Angst. diese künstlichen...
Schmeckt es wie so ein Sahnebonbon? Es gibt doch auch so Sahnebonbons.
Ja, genau, und so riecht es. Es riecht
wie ein Erdbeer. Oh, geil, ja.
Riecht ein Erdbeer Sahnebonbon.
Das echte. Das wäre es noch.
Und ich liebe diesen künstlichen Erdbeergeschmack und es ist ziemlich geil. Dazu noch so ein leichter Pepsi-Geschmack. Also das ist ziemlich geil. Das schmeckt wirklich wie ein Pepsi, in dem eine Packung Huba Buba aufgelöst wurde. Mhm. Ja, also eins davon, mehr nicht, aber ganz, ganz, ganz cool. Also ist auf jeden Fall ein süßes Getränk. Sehr süß. Sehr, sehr süß.
Warum gibt's eigentlich
und dann gibt es noch ein bisschen Wasser.
Kein Waldmeister Zero im Laden zu kaufen. Muss ich mal gucken, ob ich sowas finde. Online. Waldmeister, ja, vielleicht genau. Oder bei den.
Ja, du kriegst den Rockstar Waldmeister Zero. Kann ich sehr empfehlen.
Mhm. So, Leute, dann gehen wir rein. Und der Tax hat der Einzige, der dran gedacht hat, dass er auch noch ankündigt, dass wir ein Trailer-Time am Start haben. Ich krieg schon mal ein Hauchbild hier, Tax. Sehr schön. Trailer-Time. Ja. Wir haben drei Trailer am Start. Und ich glaube, dass alle drei der Philipp reingebracht hat. Und gerade beim allerersten, lieber Philipp, da musst du einfach jetzt mal starten und uns was zu sagen, ob was das ist und ob das was taugt. Avengers 5, da scheint es schon mal welche gegeben zu haben. Dom Style.
Genau, da geht es um diese Venger Boys, die dieses Musikvideo gemacht haben in den 90ern, glaube ich.
genau. Ibiza.
Nein. Natürlich Avengers 5, Doomsday, ganz toll viel diskutierter Trailer, um die Frage, wie es uns ja eigentlich in den Trailern geht, kann man die gucken oder wird man zu arg gespoilert? Kann man auf jeden Fall gucken, weil Marvel ist ja auch bekannt dafür, dass sie in den Trailern so den ein oder anderen, die ein oder andere falsche Fährte legen. Und es ist sehr viel drin für den Fan natürlich, sehr viel zum Spekulieren, was könnte wie, und da können wir jetzt 3 Stunden drüber reden, dass sie bleiben. Also finde ich natürlich sieht ganz toll aus, der Trailer macht sicherlich Spaß. Echt? Und ich freue mich schon drauf.
Aber kann man das gucken, wenn man nicht in dem Universe-Ökosystem ist? Weil was ich vom Trailer
mitgenommen habe, kannst du trotzdem gucken.
Thor Summer und diese Überarmee ist oder so, da die 10-mal stärker sind.
Es ist halt dann ein bunter Film mit Leuten in Strumpfhosen, wenn du da nicht drin bist.
Und ich beichte, liebe Leute, ich habe nicht geschaut. Das liegt aber primär gerade an meinem Projekt, weil ich hatte die Befürchtung, dass mir der ja vielleicht irgendwas spoilert zu dem, was ich gerade in meinem Projekt noch vor mir habe. Und
hätte er tatsächlich nicht getan, Peter. Aber,
Okay, das ist gut. Dann heißt das,
hätte er auch schauen können. Also hätte schon auch sein können. Aber
er hätte passieren können, das stimmt.
Deswegen habe ich mich nicht getraut, weil ich ja gerade da ganz, ganz.
Also er hätte dir zumindest, also weil es ist ja eine Szene drinnen, die ja eben, glaube ich, die meiste Gänsehaut verursacht hier, wer wiederkommt. Ich weiß gar nicht, ob man's, man kann es ja fast spoilern, weil es ist ja im Trailer hier, dass hier Steve Rogers, aka die OG Captain America wiederkommt. Und nachdem der Peter
ja noch Endgame
vor sich hat, genau, nachdem Endgame noch vor dir ist, wirst du dich danach auch wundern, ui, dann kommt er wieder. Aber das lasse ich dir jetzt mal.
Das kannst du lassen. Und da sage ich dann mal dazu, das ist ja gerade die kontroverseste Szene an dem Trailer, weil ich habe, glaube ich, schon 30 Theorien gelesen, ob das wirklich Steve Rogers ist, der wiederkommt.
Richtig, das habe ich auch schon gedacht.
Ich habe die eine oder andere sehr plausible Theorie dazu gefunden, die mir auch tatsächlich sehr gut gefällt. Aber mal gucken, was sie tatsächlich draus machen.
Wir wollen uns ja nicht verfranzen, liebe Leute, und ich weiß, wir könnten wahrscheinlich lange über den Trailer sprechen. Auf jeden Fall kann man schauen. Spoilert nicht allzu sehr. Und was ich schön finde, was ich noch abschließend sagen, lieber Philipp, wenn das die Hauptkontroverse ist, dann geht es anscheinend in Diskussionen ja primär mal wirklich um den Film und gar nicht darum, ob irgendein Schauspieler vielleicht die falsche Hautfarbe hat oder das falsche.
Die Casting-Choices kommen dann später, Peter. Die kommen bestimmt noch
irgendwann. Ach, die kommen noch, meinst du? Okay.
Kommt schon noch.
Irgendwer ist sicher scheiße gecastet oder es sind zu viele Frauen drin oder eine Frau haut einen Mann.
Aber ist doch hier Black Panther, wird doch jetzt eine Frau und so, deswegen, das ist doch schon, und eine schwarze Frau auch noch, oh mein Gott. Und
an dieser Stelle,
Shuri hat ja schon lange übernommen.
An dieser Stelle gehen wir über zum nächsten Trailer. Lieber Philipp, auch den hast du reingebracht, deswegen hast du jetzt auch wieder den Vortritt.
Da muss ich aber auch sagen, nur weil er so viel schneller war. Ich habe den geguckt und wollte ihn rein.
Dann sagt der Christian was dazu. Dann, Christian, bist das du. Dann bist du initial.
Dann sage ich ein bisschen was, genau. Es geht um Clayface, jetzt hier von quasi derselben Firma, Marvel DC oder wie die heißt. Also DC, diesmal von DC Comics. Und das Interessante ist...
Ich muss kurz den Defibrillator holen, Sekunde.
Ne? Ja, ich habe den... Das schwirrt schon länger hier durch meine Filterbubble, weil das nämlich so ein sehr horrorlastiger DC-Film werden wird. Der auch, also R-rated wird er werden und so weiter. Aha. Und deswegen war der bei mir schon so auf manchen Webseiten halt so erwähnt immer wieder und ich kannte den halt gar nicht. Also Clayface sagt mir überhaupt nichts aus dem
DC-Universum.
Deswegen das übergebe ich dann wieder das Wort an den Herrn Phipps danach. Aber der Trailer schaut sehr interessant aus. Also wirklich mega interessant aus. Und ich glaube, auch das ist definitiv einer, den man gucken kann, den Trailer. Also
ja, den fand ich gut. Der hat eigentlich ja nur ein bisschen die Prämisse, die eh überall steht. Also der Typ, der sich irgendwas spritzt oder nimmt und auf einmal ändert sich sein Körper und er wird zu Lehm oder so. Und das war so irgendwie die Story und das wurde halt
eigentlich gezeigt. Er wollte sich ja wieder hübsch machen, oder?
Ganz weil er so
zwei Sätze
hat. Ja, genau. Background zu Clayface, also hier ist die Story ja eher so ein bisschen so eine Joker-mäßige Origin-Story, die sie erzählen in Richtung Body-Horror. Clayface, es waren verschiedene Charaktere in DC, die eigentlich alle Formwandler sind am Ende. Also die können ihre Form wie Ton halt, wie aus Ton, die können sich wandeln, können sich ein neues Gesicht erschaffen. Und das ist quasi so die Origin-Story, die aber, was ich tatsächlich sehr spannend finde, weniger auf diese typische Superhelden- oder Superschurken-Geschichte zielt, sondern das wird eher in so eine Body-Horror-Richtung gehen, weil diese Transformation von dem Moment, wo er eben dieses Medikament bekommt, das ihn zu Clayface macht, bis zu dem Moment, wo er wirklich Clayface ist, vergeht ja ein bisschen Zeit. Das wird so diesen Weg dahin, da gibt's echt ekelhafte Szenen in dem Trailer. Und ich bin gespannt, also das ist so ein überhaupt nicht typisch, also das wird eher so in die Richtung von, wie ist das, der Unsichtbare damals mit
Kiefer Hollow Sutherland,
Man, oder das ist ja, genau. Hollow Man mit Kiefer Sutherland, wird eher so in die Richtung gehen, glaube ich.
War das nicht Kevin Bacon? Oh, ich weiß schon gar nicht mehr.
Irgendeiner von denen war das heute, der Bacon, der ein Flatliner, irgendeiner, der auch ein Flatliners war.
Bacon.
Aber Bacon. Heißt der übersetzt hier Clayface, das heißt der hat erst diesen scheiß Effekt, diese Nebenwirkung sozusagen, aber am Ende wird das so sein Skill. Also der macht, das ist dann die
Story. Ist aber kein gesamt Böser eigentlich.
Ja, er wird halt ein Böser, aber der hat ja auch Böse haben
Skills. Eigentlich ein Opfer gewesen, glaube ich, am
Anfang. Genau, genau wie der Joker.
Je
nach Origin Story auch
eher ein Opfer. Je nach Origin Story, genau.
Und Clayface ist halt so ein klassischer Batman-Villain. Eigentlich am Ende. Spielt auch in Gotham, der Film. Also.
Und habt ihr nicht dieses filmische Zitat gesehen? Ich erinnere mich noch an Matrix, wo Neo nicht reden durfte, konnte, sollte.
Ja, genau.
Und in diesem Fall konnte Clayface nicht richtig schauen. Also es war sozusagen der optisch gleiche kopierte Effekt. Das ist ja nicht schlimm, aber ich war sofort getriggert. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf den Clayface. Also,
Fand ich ja ganz cool. Ich hoffe nur, dass die das nicht wieder, diese DC sind doch die öfter mal Sachen verkacken, oder?
Ja gut, jetzt ist ja James Gunn am
ja,
am
da, ja.
Und auch wenn Supergirl natürlich gefloppt ist, weil man kann ja Supergirl nicht einfach, Superman nicht einfach zu einer Frau machen, habe ich da immer noch vollstes Vertrauen, dass da coole Sachen rauskommen. Wobei er hier nicht Regie führt, muss ich auch sagen.
Okay. In diesem Sinne gehen wir über zum neuen Resident Evil Trailer. Da gab es ja schon einen, jetzt gibt es einen neuen seit 1, 2, 3 Tagen. Wer will da was zu sagen? Ja, ich denke mal, das Christian, Philipp, einer von euch auf jeden Fall. Ihr seid dem Resident Evil.
Soll der Philipp wieder anfangen?
Also übrigens auch Clayface kann man ohne Spoiler gucken. Das war ja eigentlich die Intention bei unserer Trailer-Time
ursprünglich
mal. Ohne Spoiler. Gleiches gilt für den New Resident Evil Trailer. Also wir wissen ja auch schon aus dem ersten Resident Evil Trailer, dass es sich nicht an den Videospielen orientiert.
Mhm.
Also ist schon orientiert, aber nicht die Handlung so 1:1 aufgreift. Und das siehst du hier wieder. Und ich finde ihn sehr stimmig. Also mich spricht der schon an.
So hattet ihr da, hattest du ein Resident Evil Feeling?
Null.
Ich sag, mich spricht der an, aber er hat bisher, außer dass Raccoon City vorkam, kein Resident Evil Feeling.
Ja, genau.
Aber es ist ja leider,
ich dachte,
nur so Name-Dropping ist aus dem Universum. Ich finde den
einen
mega geilen Horrorfilm-Trailer. Ich freue mich richtig drauf, weil Zack Regger hat geile Horrorfilme gemacht. Ich mochte Barbarian unglaublich gern. Weapons war super geil. Deswegen freue ich mich da richtig drauf. Ich verstehe nur den Bezug zu Resident Evil nicht. so aus, dass Raccoon sie dann am City. Ende vom Trailer sagen können, ja, es ist, ja. Die Lieferung geht nach Raccoon City. Das macht leider gar nichts aus, was diese Serie, und das ist halt so oft so, ja, das macht nichts ja, aus, was diese Serie ab.
Wir wissen, also, wir wissen ja noch nicht, wo es hingeht.
Die Marke, ja, richtig, genau. Aber das Spannende ist trotzdem, also Christian, ich bin da auch voll bei dir. Ich finde auch, dass die ganzen Szenen nicht wirklich so typisch Resident Evil mäßig waren. Also auch einfach, wie dann da die Action ist und wie dann da ein Zombie oder was auftaucht. Jetzt sage ich mal so, wenn man das schon Resident Evil nennt, dann würde man doch eigentlich schon erwarten, dass im Trailer so ein bisschen mehr, wenn da mehr Resident Evil wirklich drin ist, ein bisschen mehr auch zeigen, weil man will doch dieses Publikum genau mit dem Titel und ein bisschen den, ich sage mal, den Fanservice ja ins Kino locken.
Weißt du,
aber warum kommt es dann im Trailer nicht vor?
Ich glaube, du sagst dir dann einfach, irgendwann ist es eigentlich komplett scheißegal, wie was wir sagen. Das Internet findet es eh kacke. Und dann zeigen wir einfach sowas. Und dann, wer den Film anschaut, schaut ihn halt an. Also
Ich habe einen lustigen Kommentar gelesen, dass doch, das ist doch wie in dem Spiel, weil der sucht doch da die Munition und er hat zu wenig oder so. Also Munitionsknappheit und muss
ja, man. Ja, okay, dann ist das vielleicht ein subtiler
Also ich freue mich mega drauf.
Aber wird geil.
Wie gesagt, ich hoffe auch, dass der gar nicht in die Richtung geht, weil so schaut es ja auch echt nach einem richtig guten Horrorfilm aus. Und ob
der da drüber
steht oder nicht, ist mir egal. Ja, ja. Ich erwarte und will gar keine akkurate Spielumsetzung, weil wenn campy, trashy Horrorfilme kann ich mir woanders angucken.
Du, vielleicht bleiben sie ja so subtil. Also wirklich nur so, dass du dann nach dem Film sagst, hey, hast du das gesehen? Hast du die Kleinigkeit nur gesehen? Aber es ist ein geiler Film gewesen, weil Weapons. Also ich sage einfach, wenn der nur annähernd irgendwie in das Fahrwasser kommt, wie Weapons war, der für mich ja echt total anders auch war als viele andere Filme. Mhm. Ja. Go for it.
Und die Schneeszene am Anfang ist ja auch cool. Ich weiß nicht, irgendwie hat es mich auch ein bisschen an Shining erinnert am Anfang mit dem
Schnee. Mich auch. Das war die Kamerafahrt durch die Bäume durch.
Ja, mega geil.
Richtig gut gemacht.
Aber kann man schauen. Ne, spoilert, ehrlich gesagt.
Richtig gut.
Kann man schauen. Sollte man schauen, wenn man da Bock drauf hat und sich da ein bisschen anheizen will, würde ich sagen.
Genau.
Supi, das war Trailer-Time und wir gehen rein in die Themen und der Christian fängt an. Und Christian, du bist ja bekannt dafür. Du hast natürlich eine Doku mitgebracht.
Das macht ja nochmal der Tax mit irgendwelchen, keine Ahnung, Swinger-Freunden in ihren 60ern.
Also Jazz, Funk, nein. Swing, alles.
Ja.
Nee. Die Swingerfreundin in ihren 60ern ist ein bisschen zu lang als Titel, gell? Sonst wäre es ganz
ich geil. Immer wieder, ganz gerne mal eine Doku hier im Gepäck, auch wenn das nicht jedermanns Sache ist. Und ich hatte ja auch schon mal von dem ersten Alien-Film eine Doku hier dabei, die ja hieß Memory, oder? Hieß die doch, oh, Peter, hilf mir. Du hast ja auch geguckt, glaube ich.
Ich weiß nicht, wie der heißt, aber ich weiß, dass du erzählt hast, dass du richtig geil bewertet hast und dass sie auf meiner Watchlist deswegen liegt. Das weiß ich aber nicht, wie sie heißt. Ich weiß nicht, wie
genau.
Sie heißt.
Jetzt geht's um den zweiten Teil, Aliens. Auch für viele, einer der besten oder der beste Aliens-Film. Ich bin immer hin und her gerissen, weil es ja ein ganz anderer Film ist als der erste Alien. Der erste war pure Horror und sehr atmosphärisch gemacht. Der zweite war halt pure Action und halt James Cameron als quasi erstes großes Regiedebüt hat er vorher schon Sachen gemacht, hier auch für Roger Corman und sowas alles, aber mit Aliens dann halt auch seinen Durchbruch da auch gehabt. Und so, ja, und es gibt, ich hatte ja schon mal erzählt von diesen In Search for Darkness oder In Search of Darkness, 80er Jahre Horrorfilm Doku-Serie, die auch mittlerweile eine 90er-Jahre-Horrorfilm-Dokuserie gemacht haben und eine 70er machen, die ich gebackt habe und bald bekomme, whatever. Creator VC heißen die. Und die machen diese Dokus. Und die haben für Aliens eine Doku gemacht, die heißt Aliens Expanded und geht 4,5 Stunden am Stück. Und die habe ich mir gegeben. Also ich bin noch nicht ganz durch. Aber ich bin dabei und ich habe gedacht, die packe ich jetzt hier rein. Ist auch ein bisschen schwierig zu bekommen. Also es gibt sie zwar halt, ich glaube, in irgendeinen bekannten Streaming-Diensten ist sie momentan nicht zu haben. Im Gegensatz zu dieser In Search of Darkness. Die gab es ja zumindest bei Prime Video, noch bei Apple. Ich werde die Augen und Ohren aufhalten und euch informieren, wenn es das irgendwo gibt. Aktuell kann man sie bei dem hier bei Creator VC online kaufen und dann halt runterladen und dort schauen oder streamen von der Seite. auch immer wieder im Angebot und auch gar nicht so teuer, manchmal auch im Bundle und so. Da habe ich, ich habe dick eingepackt mit allem, was sie momentan zu bieten haben. Unter anderem eben auch diese Aliens-Doku. Nachdem ich ja auch, das kommt beim nächsten Watch, kommt dann die The Thing Expanded, die haben sie jetzt ganz neu rausgebracht. Und ich kann
nicht empfehlen. Ich schaue gerade drauf, also Christian, creatorvc.com, ja. Und das kann man auch aus Deutschland ganz normal kaufen, das ist einfach nur ein Videofile, das du da irgendwo runterlädst.
Oder? Richtig, genau. Du kannst es runterladen, du kannst es von denen auf der Webseite streamen, die haben mit so einem Partner, Gumroad heißen die oder so, da
gehostet,
da kannst du auch so eine App dann installieren und kannst es von dort aus streamen. Nicht sehr komfortabel, auf dem iPad zum Beispiel, leider keine Bookmarks und merkt sich auch nicht die Position, was bei einem 4,5 Stunden Film ziemlich scheiße ist.
Ja.
Weil den schaust halt doch nicht am Stück. Und aber wie gesagt, der geht durch den ganzen Aliens-Film durch die Entstehungsgeschichte, über die Schauspieler, ganz viele Interviews, jede Szene wird auseinandergepflückt, die Special Effects werden auseinandergepflückt. Es sind ganz viele dabei, die im Original eben beteiligt waren. Fast alle Schauspieler, also außer zum Beispiel Bill Paxton, ist er leider schon verstorben. Da gibt's aber halt dann Aufzeichnungen von ihm aus den Anniversary Meetings und so. Halt auch James Cameron ist da und echt alle, Sigourney Weaver und Pipapo, also wirklich top, 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 top. Jeder halt damit so seinen Kommentar zu diesen ganzen Szenen und alles. Also ich liebe es.
Und ich, Christian, nur zur Info, ich pack's in die Shownotes, ich verlinke es dann auch direkt bei deinem Shownote-Eintrag. Und ich sehe gerade 15,82 Euro, das ist ja auch voll im Rahmen, oder? Für
richtig,
über 4 Stunden Alien-Gedönse.
Genau, also es gab dann eben auch so ein Bundle-Angebot. Ich habe dann noch, es gibt so eine Doku über 80er-Jahre Science-Fiction-Filme und so. Und da gibt es dann noch immer Bundle-Angebote. Also schaut's da einfach mal rein. Wie gesagt, bisher habe ich nichts gesehen von denen, was ich nicht empfehlen kann. Und diese Aliens Expanded Doku, wenn man halt auch den Film liebt, so wie ich.
Ja.
Top. Top.
Schaut euch mal, geht mal auf die Webseite, das ist auch alles geil aufgemacht, gell? Das ist alles so ein bisschen Boxart-mäßig, sind dann diese einzelnen Dinger aufgemacht. Das ist cool. Ja, ist cool. Liebhabergedönse. Sehr schön. Also wieder mal eine Doku von dir mit Empfehlung, oder? Wird die dann bei Letterboxd noch geratet, wenn du durch bist?
Die wird sie noch, auf jeden Fall, genau.
Sehr schön. Sauber. Und dann ging es weiter, dann hast du aber auch noch Filmchen geschaut. Ein paar.
Ja, also erstmal habe ich noch eine Serie geschaut.
Ach, das ist eine Serie.
Oh. Song of the Samurai ist eine Serie.
Oha.
Ja, genau. So, du Kreten, du.
Ich hab den Titel noch nie gehört. Da musst du uns jetzt echt mal genau erzählen, was es da geht.
Das ist
Samurai eine, wahrscheinlich.
Ja, Überraschung, genau. Es gibt auf HBO eine Serie, die heißt Lied der Samurais, beziehungsweise Song of the Samurai. Ich habe auch zum Beispiel, also nicht, dass ich es hätte gucken wollen, auf Deutsch. Es gibt sie, soweit ich weiß, gar nicht auf Deutsch. Also sie ist deutsch untertitelt, auch auf HBO.
Aha.
Aber ich habe sie natürlich auf Japanisch geguckt, weil das muss man auch.
Du kannst ja auch Japanisch, dann ist es ja gut.
Fließend. Und es geht, also es spielt zum Ende der Edo-Zeit, das ist halt so Ende des 1860 bis 100 rum sowas. Und es geht um einen ehemaligen Straßenkämpfer, der sich halt so mit miesen Tricks immer so Geld erwirtschaftet, also so erschlichen hat quasi, indem er dann irgendwelche Leute zum Kampf herausgefordert hat und eigentlich aber halt ein guter Kämpfer ist. Und dann hat er sich halt mal mit dem Falschen angelegt. Auf jeden Fall tritt er dann den Shinsengumi-Samurai-Korps bei. Das ist wohl auch ein relativ bekanntes. Das war einer der letzten, die des Shogunat oder im Rahmen im Auftrag des Shogunats da tätig waren. Und das ist ja genau die Zeit im Umbruch von Japan, sich dem Westen öffnet, der Kaiser quasi die Shogunat absägt und die Samurai arbeitslos werden und diese jahrhundertelange Tradition von in sich abgeschlossenen Japan quasi komplett zerbrochen wird. Und das behandelt das hier so ein bisschen. Und zeigt halt so diese Geschichte von diesem jungen Straßenkrieger, weil seine Enkelin oder das Großnichte irgendwie sowas, die ist auf der Suche nach dem, weil die ganze Familie verschweigt eigentlich, was der gemacht hat und was aus dem war. Und dann trifft sie einen alten Mann, der eben auch, der ihn kannte und erzählt halt so die Geschichte in Rückblenden. Super stylisch, leider so ab Folge 4 wird das Ganze extrem überzeichnet, also mit wirklich absoluten, wo du dir denkst, hey, das ist ja eigentlich mehr ein Anime als wie, oder Manga halt, als wie ein Film, also wirklich so mit extrem überzeichneten Charakteren und alles, aber halt unglaublich geilen Kämpfen und unglaublich atmosphärisch gemacht, super toll gedreht, so eben auch so akkurat mit dieser Zeit. Deswegen bin ich dann schon gerne bis zum Ende dran geblieben. 8 Folgen hat's, ist auch in sich abgeschlossen. Ich glaube, ist auch nichts weiter als geplant, dass da noch mehr kommt oder so. Also richtig toll, Pop. Langt nicht für Top-Wertungen, also weder bei mir noch im Allgemeinen, aber bei Fans von Samurai-Filmen war der eben ganz hoch im Kurs und dadurch kam der bei mir so in die Filterbubble rein und dann habe ich halt reingucken müssen.
Aber Christian, ich schaue bei IMDb, es sind wenig Bewertungen, aber die bewegen sich alle irgendwo bei einer hohen 8 und sogar 9,2, 9,1 und so. Es sind halt ja, nur sehr wenige.
Ja, auf Serialized ist es deutlich durchwachsener. Also,
okay. Aber auch recht neu. Also die Serie, die ist aus dem März erst, glaube ich, gell?
Die ist recht neu, genau, von diesem Jahr und März, genau. Bin ja mal auf dem Puls der Zeit und
weil du dein HBO Max Abo hast, natürlich
auch. Ja, und weil ich mir gedacht habe, boah, muss ich das, soll ich das jetzt kündigen? Und, ach nein, jetzt Song schaue ich mal noch. Genau. Ja, nee, toll. Ja. Also wie gesagt, optisch und so richtig gut gemacht.
Und ich bin ja in dem Samurai-Zeug auch drin seit
du bist ja Jahr, quasi, wie du weißt.
Ja. Ich habe nur kein HBO Max mehr. Naja, habe ich schon bald mal wieder. Okay, Song of the Samurai, eine Serie, das war mein Fehler. Und die ist auch schon durch, oder? Die erste Staffel.
Ja, die ist komplett bei HBO zu finden.
Sehr schön. Aber das nächste, wenn ich das richtig lese, Ready or Not 2 ist ein Film und da hat sogar der Philipp dann zusätzlich in Sidekick eine Meinung dazu.
Ich habe sogar natürlich angeguckt.
Natürlich hat er das angeguckt.
Und Christian, erzähl mal, was ist, wenn es dann einen Zweier gibt, gibt es da auch einen Einser, gell?
Ja, also in dem Fall gibt es einen Einser. Der hieß Ready or Not, ohne Eins.
Nein, wie geil, okay.
Das ist total innovativ.
Genau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den hier auch schon erwähnt haben, weil ich hab den richtig gefeiert. Also der war ja hier von Radio Silence. Die, wie gesagt, die mochte ich unglaublich gern hier mit Samantha Weaving, die ja die Nichte von Hugo Weaving
ist. Ah, Nichte, nicht Tochter.
Ich glaube, die Nichte. Na, es ist nicht die Tochter, es ist die Nichte, soweit ich mich jetzt richtig erinnere. Und den ersten habe ich mega gefeiert, wo sie ja quasi bei ihren Schwiegereltern sie heiratet und lernt ihre Schwiegereltern kennen und stellt sich halt raus, sie muss quasi in der Hochzeitsnacht ein Spielchen spielen und zieht dabei eine blöde Karte von dem Spiel und wird dann gejagt und die anderen müssen sie alle töten und sie muss überleben. Und wenn sie das nämlich nicht machen, weil die haben sich alle ihre Seele an den Satan verkauft, dann kommt der Satan und ist ein bisschen sauer.
Ein Teufelskult.
Genau. Und der zweite Teil fängt genau mit dem Ende vom ersten Teil an. Und sie wird erstmal verhaftet, weil ja sie sitzt quasi ja vor einem brennenden Haus, wo da drinnen nur Leichen sind.
Aber dann hat sie wohl überlebt, dann hat sie den ersten Teil ja überlebt.
Oh, ne? Spoiler. Genau, und dann ist sie im Krankenhaus. Ja. Und jetzt ab jetzt wird es dann arg konstruiert, weil jetzt kommt auf einmal ihre Schwester ins Spiel, die im ersten Teil überhaupt gar keine Rolle gespielt hat, naja, wie man halt sich schon gedacht hat, gell? Aber jetzt auf einmal so aus dem Hut gezaubert wird, aus irgendwelchen Gründen, ich weiß gar nicht warum, wahrscheinlich nur, damit sie es halt besser verkaufen lässt und sowas. Und die ist gespielt hier von Catherine Newton, Catherine Newton, die kennt man halt, der Phipps bestimmt aus diversen Marvel-Filmen. Freaky hat sie auch mitgespielt. Was ist denn da sonst noch so dabei? Was
die hat Abigail. Abigail hat sie auch mitgespielt anscheinend.
In Abigail hat sie auch mitgespielt, okay. Aber da hat sie nicht die Abigail gespielt, zumindest. Naja. Also auch sehr witzige, sehr gute und coole Schauspielerin. Also und ähnlich wie auch Samantha.
Pikachu hat sie mitgespielt. Pikachu. Ich gucke gerade mal.
Genau, und jetzt, genau, und aber abgedrehter wird's, weil sie, jetzt kommen auf einmal dieser Satanskult, weil sie jetzt überlebt hat, gibt's jetzt neue Spielregeln und der große Rat der Acht oder wer auch immer, die können sich jetzt den Hauptsitz dieses Rates erarbeiten. Das sind halt alle so Satans-Anbeter. Und die können jetzt quasi den Haupt, das sind die, die die Welt regieren quasi, und die kämpfen jetzt um den Hauptsitz von diesem, also um den Vorsitz von diesem Satanskult. Total Banane, total egal eigentlich auch. Es sind halt witzige Charaktere dabei, die da um diese Sitz kämpfen. Am allergeilsten hier das Geschwisterpaar, wo die Schwester Sarah Michelle Gellar ist, auch super cool gemacht. Und was auch besonders hervorzuheben ist, ist der Anwalt des Satans.
Bei der Frodo, oder wie?
Also. Ja, genau, Frodo in Elijah Wood, der das Ganze auf eine extrem trockene Art hier so quasi dann austrägt. Also die werden dann.
Das ist ja eine coole Besetzung. Also ist echt
mega geil. Coole Besetzung.
Elijah Wood finde ich sowieso immer so geil. Jetzt in allen Filmen nach Herr der Ringe, da war er immer irgendein Freak.
Er lebt das jetzt auch richtig. Der ist ein riesen Horrorfan und produziert auch unglaublich viele Horrorfilme, auch kleinere Horrorfilme und sowas alles, und macht es halt einfach, wonach ihm.
Ich gehe da voll mit. Das ist ein sauwitziger Film am Ende. Man hat seine Christians Beschreibung schon gehört. Er hatte Spaß daran.
Also da konntest du auch drüber hinwegsehen, Christian, dass er ein bisschen arg konstruiert ist, wie du am Anfang gesagt hast. Das ist wurscht,
oder? Mega, mega wurscht. Ich fand, der Film ist richtig schlecht weggekommen. Also ich habe überall gelesen, wie uninspiriert und so gar keine würdige Fortsetzung und alles gar nicht so gut. Und dann, wie ich den Film geschaut habe, gesagt, ja, kann ich nicht nachvollziehen. Also der ist blutig, der macht Spaß. Der ist nicht so geil wie They Will Kill You, was ja in so eine ähnliche Richtung geht, weil They Will Kill You einfach halt kreativer war und neuer, weil er halt auch keine Fortsetzung ist und sowas alles. Aber deswegen macht Ready or Not 2 trotzdem richtig Spaß. Und ich glaube, der Fips hat genauso viel Spaß gehabt wie ich das gesehen habe.
Ja, ich fand den richtig cool. Ich glaube, wir haben ihn sogar gleich bewertet.
Ihr habt ihn tatsächlich gleich bewertet.
Ja, wir haben ihn gleich bewertet. Also, ich muss noch einen kleinen Millimeter Trivia hinzufügen. Entweder ich habe es gerade überhört oder der Christian hat ein ganz wichtiges Detail unterschlagen. Stimmt, es spielt nämlich in einer kleinen Rolle auch David Cronenberg mit.
Genau, ich habe es unterschlagen, genau.
Und der ist ja jetzt nicht unbedingt als Schauspieler bekannt, ne? Aber er hat eine kleine Rolle, und das fand ich ganz witzig, weil ich habe ihn tatsächlich nicht erkannt. Also ich bin auch erst da gesessen und habe gedacht, wer ist denn das? Aber er spielt ja gern mal so kleine Rollen.
Ja. Ne? Ja. Ihr habt ihn beide
es ist fast so ein bisschen analog wie Bierfest der Anfang. So eine ähnliche Rolle hat er auch.
Aber ihr habt ihn ja beide mit einer 7/10 bewertet und schreibt auch beide gefühlt im ersten Satz nicht so kreativ oder witzig wie der erste Teil, bei weitem nicht so gut wie der erste Teil. Also das ist deutlich, oder?
Ja.
Aber ist immer noch sehr unterhaltsam.
Es ist immer noch ein total lustiger Film. Es fehlt halt das Überraschende aus dem ersten Teil. Okay. Der erste Teil hatte halt sowas Überraschendes, weil du wusstest ja nicht, was es passiert. Und das ist im Prinzip, es ist ein klassischer zweiter Teil, im Guten wie im Schlechten.
Aber ein schöner Callback auch auf den ersten Teil, wer den bis jetzt verpasst hat, auf jeden Fall mal reinschauen. Ready or Not 1 hieß der ja, glaube ich, oder ohne die 1 dann wahrscheinlich. Und wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr den zweiten auch getrost schauen, auch mit ein paar Abstrichen. Ne?
Genau. Ja. Und auch gut zu gucken auf Disney Plus, genau.
Ah, auch gut.
Ja. Also, ich war nämlich so abgeschreckt, also ich wollte mir den immer schon gucken und habe mir den schon fast gekauft, und dann, weil ich aber auch keine Zeit hatte und dann so viel Negatives gehört habe, habe ich das immer ein bisschen rausgezögert, und schwupps war er dann bei Disney Plus und dann habe ich zugeschlagen. Und dann, wie gesagt, war ich sehr begeistert.
Hat sich das gelohnt. Stark. Dann, Philipp, du hattest ja gerade schon eine kleine Sprechrolle. Jetzt kriegst du die Mainstage.
Dankeschön.
Philipp, du hast dich rangewagt. Das war bei Prime, oder? Bei Prime. Was hast du denn da Tolles geschaut?
Masters of the Universe. Oh. 2026.
Bei der Power von Grayskull.
Da muss man jetzt mal in die Runde fragen. Bevor du startest, muss man in die Runde fragen. Ich höre schon raus, Christian, du hast auf jeden Fall gewisse nostalgische Gefühle bei Masters of the Universe. Philipp, du glaube ich auch, oder?
Ja, voll. Ich hatte, also Masters of the Universe war der erste finanzielle Ruin für meine Eltern. Ich hatte bis zu einem gewissen Punkt, glaube ich, jede Actionfigur und jedes Fahrzeug irgendwann bei allen Weihnachten. Damals hatte ich noch sehr viel Familie. Und da gab es zu Weihnachten dutzende Pakete mit Masters of the Universe-Figuren und ich habe die geliebt.
Krass. Mega. Und ja, Tags, wie geht's dir mit Masters of the Universe?
Ich glaube, weniger mein Ding. Ja.
Tags war mal so ein She-Ra-Fan wahrscheinlich.
Ja. Genau, She-Ra, ja, ja. He-Man noch angeschaut, aber nee.
Wann ist denn, habt ihr gerade eine Jahreszahl im Kopf? Also wann war das denn so richtig?
Anfang der 80er.
Kabelfernsehen, kann ich nur sagen.
Bei mir war es einfach schon.
Nicht Fernsehen, ich rede von den Actionfiguren-Tags. So. Kabelfernsehen gab es da noch
nicht. Ja, bei mir war das, bei mir.
Anfang der 80er.
Also, ich habe das auch immer nur bei einem Freund gucken können, weil der Kabel hatte und wir hatten das ja nicht.
Ja, ja. Genau. Sorry, das muss ich jetzt blöd fragen. Ich kenne ja aus den 90ern, ich kenne wirklich nur die Animationsserie.
Ja.
Nur die? Gab es da was anderes auch noch? Oder gab es da auch eine Realverfilmung oder so?
Es gab einen Film mit Dolph Lundgren.
Also seht ihr mal,
der eine Gastrolle hat übrigens in einer neuen Verfilmung, kommt da auch vor.
Actionfiguren hatte ich sowieso, glaube ich, gar keine, deswegen hatte ich da auch keine. Und ich kann immer nur sagen, ich habe erst sehr spät gelernt, dass das ganze Master of the Universe hieß. Für mich hieß das immer He-Man. Einfach nur He-Man, weißt du? Weil ich hatte halt dann ORF 1 und deutsches TV und sonst was.
Ja, ja.
Genau, dann
Film. Ja, logisch.
Ja, however. Ja.
Jetzt kommt da ein Film raus in 2026.
Oh, der Film, ja, der ist ja so schnell im Streaming auch gelandet, weil er ja ziemlich gefloppt ist. Ja. Mhm. Also ich erzähle euch jetzt, warum dieser Film gefloppt ist. Dann sage ich euch, was ich davon persönlich halte. Also der Film ist unfassbar cheesy.
Geil.
Der ist wirklich auf so einem Humor-Level, wo du als Zwölfjähriger dich drüber bepisst hättest teilweise, wenn du mit den Figuren vorher gespielt hast. Ja, also das ist so ganz witzig. Die Figuren hatten immer schon so ein bisschen peinliche Namen. Ja, also da gab es den Typen mit der großen Eisenfist, der hieß Fisto.
Fisto. I could not fist them all.
Ganz genau, auf diesem Fisting-Witz hacken sie auch rum ohne Ende in diesem ganzen Film. Ja. Weil der Witz ist, also der Story vom Film ist ja, der kleine Prinz Adam oder He-Man wird quasi ähnlich wie Superman von seinem Planeten auf die Erde evakuiert, weil der böse Skeletor, gespielt von Jared Leto, wovon man zum Glück nichts merkt, erobert da Eternia gerade und er wird dann auf die Erde verbannt und er verliert dann aber sein Schwert, sein magisches, er findet es eine ganze Weile nicht mehr, weil er ein ziemlicher Dödel ist. Und er ist halt so ein verweichlichter kleiner Bub, der immer so auch, sieht man auch immer an dem rosa Hemdchen, also der kommt schon immer so ein bisschen, Anfang der 80er hat man gesagt, der kommt immer schon so ein bisschen schwul rüber. Ja? Also er ist halt so ein total weichherziger und lieber und korrekter Typ und so. Und und er malt halt dann als kleiner Bub diese Figuren immer in der Erinnerung und er gibt ihnen in seiner Erinnerung diese peinlichen Namen, die heißen überhaupt nicht so.
Ach so.
Also im Film ist es wirklich so, das sind die Namen, die er denen gibt und dann kommt er halt in seine Welt zurück und begrüßt ihn halt mit, du bist Fisto. Und er sagt, bist du bescheuert? Was soll denn das sein?
Okay, ja. Das ist cool.
Und also es ist total cheesy. Du packst dir so oft so ans Hirn bei diesem Film. Ja. Einfach weil es so total albern ist, auch so diese Art und Weise, wie sie ihn so ein bisschen, er ist so ein bisschen unbeholfen, bis er dann halt lernt, wie das Schwert funktioniert und seine innere Macht. Und also total klassische Story und ich hatte einen unfassbaren Spaß dran, gerade weil es so cheesy ist. Und ich habe meinen inneren 10-Jährigen gechannelt, ja, und der innere 10-Jährige hat gesagt, Alter, das ist einer der geilsten Filme der Welt. Geil, ja. Geil, geil. Und mein innerer Cineast hat gesagt, Alter, was ein Dreck. Ja, ich war selten so torn bei einem Film wie bei diesem Film tatsächlich.
Geil.
Aber ich musste ihn lieben. Das war einfach so witzig gemacht, weil das hat diesen ganzen Spirit und das hat sich so, du hast den Film geguckt und auch die Kämpfe, das hat sich immer so angefühlt, wie wir dann bei uns vorm Haus im Gebüsch gesessen sind und da mit den Masters-Figuren durch den Urwald gerannt sind und da gekämpft haben. Also genau so fühlen sich diese Kämpfe in diesem Film an. Ja,
wunderschön beschrieben, wunderschön beschrieben.
Und das funktioniert halt, glaube ich, tatsächlich nur richtig gut, wenn du entweder die Serien früher geguckt hast oder mit diesen Figuren gespielt hast. Ich glaube, sonst kann das nicht funktionieren, weil der Film ist einfach nicht gut. Ja, das ist absolut kein guter Film. Er hat trotzdem ein Herz und 3,5 Sterne von mir bekommen. Ja, weil der so viel Spaß Spaß gemacht.
Aber eigentlich, so rein subjektiv, Philipp, rein subjektiv ist es für dich ja schon eher so ein hoher Vierer bis viereinhalb, fünf Sterne Film, oder? Es ist also.
Naja, nee, fünf Sterne nicht, aber.
Auch, du hast gerade einer der geilsten Filme, aber für den Zehnjährigen halt, ne?
Ja, für den zehnjährigen Fips, aber der ist halt nicht mehr ganz so zehnjährig, der Fips, nur manchmal. Und nein, also es ist wirklich auch cool gemacht. Auch die Sprüche sind mega cheesy. Also das ist echt der Gastauftritt von Dolph Lundgren, der im, also als Adam noch auf der Welt ist, bei uns auf dem Planeten, und Dolph Lundgren gibt ihm Tipps im Gym. Es ist halt einfach so super witzig gemacht, ja, aber gleichzeitig so cheesy. Also ich habe es ja bei uns im Chat schon gelesen. Einer unserer geliebten Hörer hat es tatsächlich nicht geschafft, diesen Film fertig zu gucken, und ich wette, der hat nie mit den Figuren gespielt.
Ganz bestimmt nicht. Ich
habe nur Serien nicht geguckt. Du hast aber schön geschrieben.
Wenn ich beides habe, freue ich mich so drauf, Fips. Ich freue mich so drauf.
Ich hoffe, du hast auch so viel Spaß und dir geht's nicht wie dem Nitro.
Also, ich habe so ein Gefühl, dass es, glaube ich, schon ein Christian-Film ist, von dem, was du erzählt hast. Und du schreibst auch, funktioniert der Film ohne die Nostalgie vermutlich zu 0,5%. Also die braucht's halt. Und die Nostalgie habe ich beim Christian schon rausgehört, die ist da. Das heißt, Christian, der wird bei dir, den wirst du genießen, habe ich so ein Gefühl. Und alle da draußen,
ich hoffe es für dich.
Alle da draußen, die da auch eine Verbundenheit haben, ich glaube schon, dass der da funktioniert. Und jetzt aber sag nochmal, Fips, warum er jetzt wirklich gefloppt ist im Kino, ist einfach.
Weil er, glaube ich, bei dem kompletten jungen Publikum überhaupt nicht funktionieren kann.
Da geht dann auch keiner rein, ja,
wenn man gar nicht weiß. Nein, ist. Und ja. Es ist halt, wie gesagt, es ist halt einfach nicht gut. Also die Effekte, die schwanken zwischen cheesy Kacke und eigentlich ganz okay. Aha. Teilweise sind die Szenen, also es gibt so eine Verfolgungsjagd im Wald, da habe ich mir teilweise gedacht, Alter, das ist so krass, von dieser Chase mit den Speederbikes in Star Wars geklaut. Ja. Und die Dialoge sind mega dumm. Also du kriegst da echt keine vernünftigen Dialoge raus, ja. Aber es ist so, es ist gleichzeitig so, es zeigt so diese Helden, diese Heldenfiguren, ja. Die der kleine Adam ja auch immer vergöttert hat, ja. So als leicht abgehalftert, verzweifelte Planetenverteidiger, und es ist einfach so ein geiler Mix. Also ich fand es echt gut.
Heißt aber dann auf jeden Fall auch, das ist jetzt wirklich abschließend dazu zu sagen, jeder, der jetzt gezögert hat, weil ja, ist vielleicht nicht so meins, wenn ihr die Nostalgie habt, schaut es euch an, und der nimmt sich nicht so ernst, oder Philipp? Das ist vielleicht auch nochmal wichtig.
Überhaupt
der nimmt
nicht.
Sich, dann
überhaupt
können auch die Effekte scheiße sein, weil wenn er sich nicht ernst nimmt, dann ist es einfach
ein absoluter. Man muss unterstellen, dass der sich absichtlich nicht ernst nimmt. Wenn du davon ausgehst, dass er sich vielleicht doch ernst nehmen würde, dann kannst du den echt nicht gucken.
Ja, aber davon gehe ich echt gar nicht. Ich glaube, dass der wirklich, die wissen genau, was sie tun an der Stelle, tippe ich.
Ja, ich glaube es auch, und tatsächlich finde ich schade, dass er so gefloppt ist, weil das ist irgendwo so ein ganz oldschooliger Actionfilm im Herzen, ja, mit all der 80er Jahre Cheesiness und ganz viel Nostalgie und ganz viel, ja, auch einfach so total cool hier, so Kleinigkeiten, ja, hier Duncan Man-at-Arms, gespielt von Idris Elba, der hat halt in seiner Rüstung einen Flachmann verbaut. Ja, also einfach so total blöde Scherze. Ja,
wie trinkt er da raus? Also da holt sich dann den Flachmann raus, oder?
Der kann ihn einfach ausklinken, den Flachmann, genau. Und das ist so eine witzige Szene, weil damit rechnest du halt nicht, ja. Und also wie gesagt, Christian, ich bin gespannt, was du sagst. Vielleicht sagst du auch, Fips, hattest du gekifft, und der ist doch total scheiße, aber ich glaub's nicht.
Ich glaube, der Christian wird den feiern, auf jeden Fall.
Und mein Lieblingswitz ist tatsächlich immer noch, also das kann ich nicht genug feiern, dass sie wirklich Jared Leto in ein Kostüm gesteckt haben, in dem er nicht zu erkennen ist.
Das ist
sehr das gut. Ganze mit CG noch überarbeitet haben und ihn dann sogar nochmal neu synchronisiert. Das ist die nutzloseste Verwendung eines bekannten Namens nach Pedro Pascal in Mandalorian Staffel 3.
Aber bei ihm ist es halt wirklich so, dass es ihm wichtig war, dass man ihn einfach nicht erkennt, glaube ich.
Ja, nachdem jeder Film, ich meine, er bleibt trotzdem seiner Linie treu, jeder seiner Filme bombt ohne Ende.
Ja, das ist wirklich so, gell? Krass.
Ja.
Ja, und dann hast du, und da bin ich jetzt sehr gespannt, du hast einen Nick Frost-Film geschaut, von dem ich irgendwie noch gar nichts gehört habe, und der auch nicht wirklich gut geratet wurde. Erzähl mal hier, Get Away.
Get Away.
Get Away.
Christian, kanntest du den?
Ja, ich kannte den. Ich habe ihn zwar nicht gelockt, weil ich ihn nicht fertig geschaut habe, aber ich fand ihn nämlich auch nicht, ich fand ihn nicht gut, leider.
Also ich fand den, mir hat er Spaß gemacht. Also ich fand, er war, der ging ein bisschen in die gleiche Richtung, der war definitiv kein richtig guter Film. Aber es ist Nick Frost. Nick Frost mag ich pauschal ja immer. Ich habe mich dabei nicht gelangweilt. Es hat auch lustigerweise so ein bisschen dieses Widow's Bay Flair gehabt. Zeitweise. Mhm. Mit Insel irgendwo und, ne, und Outsiders kommen dahin. Und hast du den Twist in der Mitte noch mitgekriegt, Christian?
Also ich glaube ja. Genau, also mit diesem halt Kult auf der Insel da, ne?
Ja, da gab's aber noch einen Twist.
Nicht die Twist jetzt verraten, weil ich glaube,
wir können ja nachher mal alleine eine
kleine Runde. Also, es kam danach nochmal ein Twist und da wurde es dann, finde ich, auch tatsächlich lustiger. Ich kann jetzt auf den Twist tatsächlich nicht eingehen, aber auch das war ein Film, wo ich sag, wahrscheinlich objektiv nicht so gut. Mich hat er in dem Moment total abgeholt und mir total viel Spaß gemacht, einfach weil es auch so ab einem gewissen Punkt einfach so total respektlos sich selbst gegenüber war.
Das hatte ich eben erwartet. Also, genau.
Wurde es aber später.
Und ich wurde dann so ein bisschen enttäuscht. Ja, und deswegen, ich habe dein Review gelesen, habe mir gedacht, ich muss dem unbedingt nochmal eine Chance geben, weil Nick Frost gibt gerne nochmal eine zweite Chance, deswegen.
Es gibt diesen einen Twist, ab dem Moment, wo der passiert, fühlt sich der Film komplett anders an. Und man könnte jetzt sagen, der ist vielleicht ein bisschen vorhersehbar, ja. Aber auf der anderen Seite, es hat einfach, ich finde, ab da hat Nick Frost wieder perfekt funktioniert. So die ersten 40 Minuten war es so ein bisschen langweilig. Das gebe ich gern zu. Aber dann, wie gesagt, danach hat es mir gut getaugt. Also vielleicht gibst du mir nochmal eine Chance und ich probiere derweil mein Tschüss-Gier-Bier.
Ja. Ich fand die Rolle von ihm nicht so, die hat mich nicht überzeugt, deswegen. Ja, weil er so ein Deppen gespielt hat da.
Ja, wie gesagt, du brauchst diesen Twist. Also, bis zum Twist finde ich ein bisschen zu lang hingezogen.
Was mich nur interessieren würde, da steht Horror Comedy. Ist es Horror Comedy so krass Horror Comedy wie ein
Shaun of the Dead
oder?
Nein.
Oder ist es wie sehr Comedy ist es denn?
Es kommt jetzt drauf an, wie lustig du abgetrennte Körperteile und sowas findest.
Okay.
Es ist definitiv kein reiner Horrorfilm. Also es ist irgendwo, ich würde mal sagen, es ist so ein bisschen eine splatterige, gegen Ende vor allem eine splatterige Comedy-Geschichte, die du natürlich null ernst nehmen kannst, aber nicht im Sinne von, ich nehme das als Horrorfilm nicht ernst, sondern ich nehme es comedy-mäßig nicht ernst.
Aber jetzt nicht so ein Cornetto-Trilogy-mäßiger Film.
Nein, also von dem Level ist er weit weg. Wie gesagt, okay. Also ist auch tatsächlich so ein Film, wo ich Christian recht geben muss. Ich glaube, wenn ich den an einem gewissen Punkt vorher, wo ich dazu wahrscheinlich bereit gewesen wäre, abgebrochen hätte, hätte er wahrscheinlich 1,5 Sterne gekriegt oder so. Also für mich hat es die zweite Hälfte dann wirklich rausgerissen.
Okay. Also wie gesagt, Ratings sind nicht gut. Ich sage mal so, Liebhaber-Ding, dass man sich vielleicht mal reintun kann, wenn man sagt, schau ich mir mal wieder was von Nick Frost an.
Ja, aber die meisten Ratings sind 3 Sterne. Ich habe es ein bisschen hoch mit 3,5. Okay. Aber das meiste sind 3 Sterne. Und ich finde, ich glaube, das sind die Leute unter 2 Sterne sind alle die zu früh ausgeschalten haben.
Es kann echt sein, wenn da noch so ein Twist kommt, wo du sogar geschrieben hast, den hast du nicht vorhergesehen, das heißt ja schon mal was.
Ich hätte an dem Punkt tatsächlich nicht damit gerechnet, genau.
Als alter Hase. Ne?
Man hätte ihn, in Retrospekt hätte man ihn vielleicht vorhersehen können, aber ich habe es nicht vorhergesehen.
Yes, ja, dann mache ich direkt weiter. Super Überleitung. Man hätte auch vorhersehen können, dass im Film The Drama vielleicht doch noch mehr passiert, als der Trailer bisher erzählt hat. Könnt ihr euch an den Trailer erinnern? Ich dachte, der lief auch beim Fantasy Filmfest.
Nee.
Ein Trailer mit Hauptrollen Zendaya und Robert Pattinson, die ich ja beide richtig, richtig gern mag. Und Zendaya hat ja dieses Jahr einen Track Record an Filmen, der ist ja sowieso abartig. Und Robert Pattinson auch, der spielt übrigens auch noch bei Dune. Die spielen beide bei Dune noch mit.
Der spielt ja auch bei Odyssey mit.
Sie spielt bei Spider-Man mit.
Pattinson, ja auch bei Odyssey.
Also Pattinson auch, ja. Zendaya in der aktuellen Euphoria-Staffel dieses Jahr. Und dann eben
spielt auch noch Drama. Mit, ne? Bitte? Bei Odyssey spielt ja jeder mit.
Jeder,
vor allem. Jeder, absolut jeder, ja.
Und was ja bei so Marvel-Filmen gar nicht der Fall ist. Da komme ich später zu. Das ist ja abartig, ja, genau. Okay, The Drama. Deutscher Titel übrigens, das Drama noch einmal auf Anfang. Na, der deutschen Titel, der muss immer noch ein bisschen mehr erklären. Das ist ganz wichtig, dass man da ein bisschen was erklärt.
Das ist wichtig.
Ich erkläre jetzt mal ganz grob, um was es in dem Film geht, aber werde ich natürlich auch überhaupt nicht spoilern. Ich mache euch nur vielleicht noch ein bisschen mehr Bock auf den Film, als der Trailer gemacht hat. Im Trailer sieht man die beiden, wie sie sich so, das ist so voll so Rom-Com-Style-mäßig, wie sie sich so auf ihre Hochzeit vorbereiten, ne? Ja, die machen so Fotos, sie machen einen Tanzkurs und es ist irgendwie alles Friede, Freude, Eierkuchen. Sie treffen sich mit den Trauzeugen noch davor, sie besichtigen die Location ihrer Hochzeit. Ja, und dann der Trailer, ich weiß gar nicht, ob der noch viel mehr verrät. Ich glaube nicht. Ich glaube nur, dass dann irgendwie die Musik auch ganz, ganz amüsant ist, die aber die Musik, und das ist vielleicht was für ein Tax, wenn er sich den Film mal noch anschaut. Ja. Die Musik ist super spannend, weil das ist ein Soundtrack, der irgendwie echt sehr eigen ist. Wenn ich jetzt den Soundtrack höre, denke ich sofort an den Film, weil ich sofort raushöre, dass das aus dem Film ist. Und der Soundtrack im Trailer, glaube ich, verrät mehr als die Szenen, die man im Trailer sieht. Weil der Sound schon etwas, ich sag mal, da geht schon in eine abgefucktere Richtung.
Ja, so eine Vorahnung, oder?
Ja. Weil, was passiert in dem Film? Es gibt einen wichtigen Punkt, und der ist eigentlich schon in den ersten 20 Minuten, dass dieses zukünftige Brautpaar, die sind so in der letzten Woche für ihre Hochzeit, treffen sich mit den Trauzeugen und suchen die Weine aus für die Hochzeit. Ne? Und wenn man Weine aussucht, probiert man natürlich auch ein paar Weine und dann ist man vielleicht auch mal ein bisschen angetüdelt. Und dann kommt die Trauzeugin auf die lustige Idee, als sie zu viert zusammensitzen an einem Tisch, dass jetzt doch mal jeder von sich das Schlimmste sagen soll oder erzählen soll, was er jemals in seinem Leben getan hat. Genau. Und dann gehen sie reihum und ja, eine Person in der Runde.
Ich habe alkoholfreien Wein getrunken bis hin zu more cringe und schlimmeren Sachen, oder? Dann bestimmt.
Eine Person in der Runde erzählt halt dann auch, natürlich auch angeheitert und irgendwie in die Enge getrieben, weil als letzter dran und erzählt halt einfach ganz frei raus.
Haut einen raus.
Was das Schlimmste war, was sie in ihrem Leben getan hat. Und dann nimmt das ganze Ding halt seinen Lauf. Aha. Wir sind hier ein paar Tage vor der Hochzeit. Da steht dann auch ganz deutlich, da, ich habe ja vorhin schon gesagt, im deutschen Titel noch einmal auf Anfang. Weil jetzt wird sogar, also die Beziehung wird nochmal in Frage gestellt. Ja. Aber auch auf eine Art und Weise, dass das keine Rom-Com ist. Also alles, was man sozusagen vor dieser Szene hat, ist Rom-Com ohne Ende, was aber natürlich Absicht ist. Und dann kommt man in so eine richtig bitterböse schwarze Komödie. Es ist eine Komödie, die ist auch bitterböse und schwarz, würde ich sie auch weiterhin nennen. Und ist übrigens von dem Christopher Borglee, der sagt euch jetzt wahrscheinlich gar nichts, aber euch sagt vielleicht doch, Dream Scenario was. Mit Nicolas Cage.
Mhm, ja, den haben wir, glaube ich, mal gemeinsam.
Den wir am Fantasy Filmfest gesehen haben, der eigentlich auch irgendwie strange war. Den haben wir gar nicht, haben wir alle, glaube ich, so mittelgut bewertet, wenn ich mich recht entsinne.
Der hat auch Sick of Myself gemacht, den ich schon seit Ewigkeiten auf
Sick of Myself Watchlist
habe.
Ja. Ja, der ist auch von ihm. Es ist ein A24 Production. Ari Aster ist Producer des Ganzen. Und der ist auch gut in den Ratings und so weggekommen. Und ich kann nur eines sagen. Also ich war bis zum Ende gefesselt. Ich gebe eine Triggerwarnung in die Richtung Fremdscham. Die kommt natürlich auch vor. Mhm. Weil das ist natürlich jetzt so, es ist halt kurz vor der Hochzeit, ne? Mhm. Und es ist natürlich schon so, dass man will ja vielleicht jetzt nicht irgendwie alles abblasen und weiß auch gar nicht, ob es wirklich einen echten Grund gibt, jetzt alles abzublasen. Aber es gibt verschiedenste Meinungen von verschiedenen Leuten. Und am Ende gipfelt das natürlich in irgendeine Katastrophe.
Natürlich.
Ja, und das ist natürlich, also Fremdscham muss man vertragen. Sie ist aber jetzt nicht irgendwie auf Jerks-Niveau oder so und so erzwungen, aber das ist schon auf jeden Fall was da mitspielt. Die Schauspielerei ist Wahnsinn.
Ja, aber also, so wie du es erzählst, hätte es auch von vielen deutschen Schauspielern gespielt werden können und hätte ganz schlimm abbiegen können. Jetzt nichts gegen die deutschen Schauspieler, die sind alle wunderbar, aber ihr wisst, was ich meine.
So nee, die sind nicht alle wunderbar.
Besetzung, so ganz schrecklich, dass ich mir denke, nee, meine lieben Eltern, so einen Scheiß schaue ich nicht
an. Nee, wir kommen jetzt genau an diesen Punkt, die Amis können sowas, die können genau sowas. Da werden die Sachen nicht übererklärt. Da spürst du in jeder Szene, dass die Person gerade einfach überhaupt nicht weiß, wie sie mit dieser Information, die sie jetzt vor ein paar Stunden bekommen hat, umgehen soll. Und die spielen das, also Robert Pattinson, da habe ich natürlich immer einen Hut vor, allein schon was für verschiedene Rollen der spielt, oder? Hier The Lighthouse, Christian, du erinnerst dich. Ist ja einfach eine komplett andere Rolle als das, was er jetzt hier spielt. Und ich könnte noch wahrscheinlich 5 Rollen aufzählen. Der ist, hat eine Bandbreite am Start. Und in Kombination mit Zendaya und allen anderen Darstellern im Film ist es wirklich richtig, richtig, richtig stark. Wenn man auf sowas steht, es hat teilweise so ein paar Kammerspielaspekte, ne? Es ist ein bisschen auch kammerspielig. Und es ist es absolut wert, geschaut zu werden. Alleine schon, wenn man einfach wissen möchte, was denn diese Sache ist, um die sich's da dreht, die da jemand als die schlimmste Sache seines Lebens einstuft, ne? Und da ist, glaube ich, wichtig, dass man sich nicht spoilern lässt, sondern dass man es einfach mindestens mal bis zu der Szene schaut. Das sind, wie gesagt, in den ersten 20 Minuten. Und dann kann man immer noch überlegen, will ich mir das jetzt weitergeben, weil ich gebe da auch noch eine Triggerwarnung, ich kann aber nicht zu spezifisch werden. Wenn man dann weiß, um was es geht, kann es etwas sein, was man vielleicht nicht so unbedingt, wo man sich nicht mit konfrontieren möchte unbedingt. Ja. Ne? Wurdet ihr schon gespoilert? Jemand von euch?
Ja. Nie gespoilert.
Nein. Okay. Ich glaube, dass es auch mit Spoiler funktioniert, oder?
Ich glaube, Christian? Genau. Also ich will den unbedingt sehen. Es ist jetzt nicht, wie du mich kennst, nicht der Film, dem ich als Ersten hinterherrenne, wenn ich einen riesengroßen Pile of Shame habe. Aber ich finde den Pattinson so super. Also der hat natürlich auch Quatsch gemacht und so, aber
Er hat so viel geiles Zeug gemacht, genau.
Und ja, hier, da finde ich ja Zendaya schon schwieriger. Und
aber die spielt auch, die spielen gut, beide ja wahnsinnig gut.
Und genau, und wie gesagt, der Christopher Borgli, der war mir schon Begriff, und dass der halt mit bei Dream Szenario habe ich den gar nicht in Verbindung gehabt, das eben mit Sick of Myself, und bei Eine Stunde Horror hier mit Thilo Gose Johann und wie heißt der? Oh mein Gott.
Zöck.
Nee. Eine Bekannte, die auch oft bei Kilo Plus ist. Oh mein Gott, die ist so nett.
Schlimm.
Oh, die ist so nett, die ist eigentlich viel mehr erwähnenswert als.
Das googelt jetzt mal schnell jemand von den anderen.
Ja, bitte, genau. Und da haben die das gezeigt, die haben das auch in den höchsten Tönen gelobt.
Die haben auch über den Film gesprochen. Und ja, du kennst sozusagen diesen, ich nenne es jetzt mal einfach Twist.
Aber nicht ganz. Genau,
Anti-Wessels heißt sie. Aber du weißt das Thema, um was es geht.
Ja, leider. Also die spoilern auch immer in ihrem Podcast, und deswegen ist es immer so schwierig, weil die bringen oft das bald auch neue Filme, und dann kann ich mir die nicht anhören, bis ich den Film auch gesehen habe. Und bei The Drama habe ich aber weitergehört, und deswegen
man könnte es sogar erzählen, aber ich finde, es bringt jetzt nochmal einen zusätzlichen Faktor, dass man sagt, jetzt bin ich echt gespannt drauf, jetzt will ich sehen, deswegen will ich es jetzt auch gar nicht ansprechen.
Richtig, ja. Genau. Also ich glaube, das ist Triggerwarnung würdig, aber das Problem ist, wie gesagt, wie bei fast jeder Triggerwarnung, spoilerst du halt, um was es
genau das halt. Aber man kann immer noch, wenn man es erfährt, ausmachen, weil es eben relativ am Anfang des Films ist.
Genau.
Ja, mehr will ich dazu nicht sagen. Der Sting hat übrigens nur 28 Millionen gekostet, was ich echt geil finde bei den Schauspielern, die dabei waren, weil es waren nicht nur die beiden, es waren auch ein paar andere bekannte Gesichter. Und hat 126 eingespielt bis dato. Also das war auch ein Erfolg für A24. Die haben eh aktuell nur Erfolge und haben auch richtige Cash-Cows jetzt am Start. Mit Backrooms ist auch von A24, oder?
Und Obsession. Ja, gibt's schon. Ja, aber hier nochmal am Rande erwähnt, A24 kriegt es ja dicke ab jetzt hier, den Shitstorm, weil die haben ja mit Google eine fette Partnerschaft geschlossen mit AI in Filmen.
Ja, gut.
Wo sie gesagt haben, nur für den Prozess davor mit ihr Storyboard und Zeug und nicht beim Machen. Bla bla. Genau. Und also das finde ich schon auch grenzwertig. Gerade A24, das hätte man da nicht.
Ja, erwartet. Aber vielleicht ist es wirklich für die Toolchain, da muss man halt auch aufpassen, wozu wirklich. Also ist es im Output oder ist es in der Toolchain? Ich finde, das ist ein großer Unterschied.
Ja, weiß ich nicht. Aber nimmst du dir dann Google als Partner, wenn du sagst, wir wollen das quasi irgendwie bewusst einsetzen und
Auf jeden Fall, schaut euch den an. Und gibt es bei HBO Max übrigens. Ich habe ihn mir geliehen, weil ich ja kein HBO Max mehr habe. Aber wenn ihr HBO Max habt, da ist er mit drin. The Drama.
Genau.
Sehr, sehr gut. Und ja, jetzt komme ich noch zu meinem Projekt. Dem sage ich auch noch kurz was. Philipp, ne, du bist schuld.
Peter wird endlich erwachsen. Ich finde es gut.
Der Peter hat gesagt, er kommt mit ins Kino und schaut sich den neuen Spider-Man an und hat dann gedacht, ja, da musst wahrscheinlich ein, zwei Filme vorher schauen, weil da gab es ja irgendwie einen Homecoming und du hast mir ja das gesagt, Philipp, du hast gesagt, da gibt es zwei Filme, Homecoming und Far From Home, und dann bist du gut gerüstet. Habe ich dir mal nicht vertraut, sondern habe ich nochmal im Internet nachgeschaut, was ich denn wirklich schauen sollte. Dann kam noch raus, ja, es gibt sogar noch einen dritten Spider-Man, es gibt ja hier Homecoming.
Den habe ich nur unterschlagen, Entschuldigung, die heißen
No Way Home.
Die heißen alle
No Way Home ist wahrscheinlich der wichtigste, weil da steht sogar dabei, dass es sozusagen wirklich das Ende von No Way Home ist der Anfang von Brand New Day, also das ist der allerwichtigste.
Genau.
Und dann habe ich noch gelernt, dass ich zwischen Homecoming und Far From Home auch noch Avengers Infinity War und Avengers Endgame schauen sollte. Die habe ich ja ehrlich gesagt eh auf meiner Liste. Es ist ja nicht so, dass ich gar keine Strumpfhosenfilme geschaut habe. Ich habe nur, glaube ich, nach Avengers 2, hier diesem Age of Ultron, da habe ich dann irgendwann aufgehört. Da wurde es mir dann irgendwann zu poppig und zu doof. Irgendwie, es war nicht so meins, weißt, wisst ihr, das ist, da hat es dann aufgehört. Vorher habe ich auch recht viel geschaut. Ich habe so Thor und so weiter, ich habe einige Filme geschaut. Und da gab es eine lange Pause. Und deswegen waren Infinity War und Endgame schon auf meiner Liste. Ich bin da auch richtig durchgespoilert, ehrlich gesagt, bei Infinity War und so. Und trotzdem muss ich sagen, ich habe Homecoming geschaut. Richtig, 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 richtig viel Spaß gehabt. Alter Schwede, ich bin aber auch einfach Spider-Man-mäßig, bin ich echt Fan. Also Spider-Man finde ich auch echt cool, macht mir richtig viel Spaß. Auch wenn ich wahrscheinlich viele Sachen am Rande gar nicht mitbekomme, was in Infinity War noch viel schlimmer war. Was ich total witzig fand, da kommen ja so viele Charakter vor in Infinity War. Meine Fresse, das ist ja einfach so ein Best-of von allen Superhelden, was ja auch wahrscheinlich auch so gedacht ist. Übrigens auch ein Star-Aufgebot. Also da spielen einfach alle Hollywood-Schauspieler mit, die man kennt. Und was ich total geil fand, ihr habt ja immer von den Serien und so weiter erzählt. Ich habe die ja alle nicht gesehen. Aber durch das, dass ihr ja immer in der Geekzone über die Serien und bestimmte Filme und so erzählt habt, konnte ich mir zu jedem einen Reim drauf machen. Ich habe sogar hier Wanda und Vision, das war damals durch diese Serie, wo sie erzählt haben. Deswegen war es gar nicht für mich so komplett, ich war nicht komplett lost und wusste gar nicht, wer die Typen sind, sondern ich wusste halt zumindest aus euren Erzählungen, konnte es ein bisschen einordnen, habe aber wahrscheinlich trotzdem die Hälfte verpasst. Aber Infinity War ist ein absolut geiler Film, ne? Sagt Peter in 2026.
Ja.
Was für ein Brett von einem Film. Was? Ich freue mich jetzt auf Endgame, ich freue mich jetzt auf Far From Home und auf No Way Home und ich freue mich dann richtig aufs Kino. Wenn das alles durch ist und das jetzt wirklich die Qualität so hält, ne? Dann werde ich vielleicht sogar noch den ein oder anderen Film zwischen Infinity War und Age of Ultron nachholen. Da ist ja dann doch noch einiges.
Ja, es gab ein paar richtig gute. Ja.
Ja, genau. Das ja. Habe ich mir etwas kürzer vorgestellt. Ich dachte, da schaust mal schnell zwei Filme. Und jetzt sind es dann halt.
Da habe ich ein bisschen fälschlich in Sicherheit gewogen. Ne?
Genau.
In wenigen Tagen.
Schaust auf jeden Fall noch an. Guardians of the Galaxy hast du eh geguckt, oder?
Ah, Guardians of the Galaxy 1, 2 habe ich geguckt, aber den 3er noch nicht.
Ah, den 3er musst du auch gucken, auf jeden Fall, geil. Genau. Die Ant-Man, die finde ich sehr super empfehlenswert, genau. Also,
wie gesagt, ich werde euch da nochmal konsultieren. Ich werde jetzt erstmal dieses Projekt durchziehen und freue mich richtig jetzt auf Endgame, weil natürlich Infinity War, wisst ihr, warum Infinity War mich abgeholt hat? Weil es einfach wieder, es war ein bisschen düsterer. Ich mag es halt nicht nur so komplett poppig und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen und die Guten gewinnen immer, sondern ich fand gerade bei Infinity War auch das Ende und so,
ich fand das schon alles... Ultron so ein bisschen noch die Ausnahme, wobei es da ja auch ziemlich zur Sache geht, aber den fand ich auch den schwächsten. Mhm. Deswegen, also Infinity War steht bei mir noch höher als Endgame, aber das ist mega, ja. Also die Spider-Man, da bist du ja nicht alleine, dass der Spider-Man abholt, ja, also weil der ist halt ein richtiger Publikumsmagnet, auch durch die Bank bei den Nicht-Marvel-Fans, also Fanboys.
Ja.
Und
ja.
Das geht halt immer. Ja. Deswegen gibt halt Sony die Lizenz nicht her. Und Gott sei Dank haben sie hier mal wenigstens mit irgendwelchen Leuten, die gesagt haben, so hey, machen wir doch mal einen guten Spider-Man-Film. Wobei jetzt die mit Tobey Maguire waren schon nicht schlecht und so alles, aber das ist kein Vergleich. Hey, die Tom Holland Spider-Mans, die sind Weltklasse.
Ja, das ist ein und da sind wir schon wieder, Tom Holland ist halt auch einfach so saucool, den mag ich halt auch echt so gern, egal wenn der bei Jimmy Fallon oder sonst wo ist, der ist halt einfach auch mega cool.
Ja, der funktioniert als Spider-Man halt einfach super gut. Also ich muss sagen, die anderen beiden haben auch gut funktioniert, ich mochte die eigentlich alle drei.
Ja, stimmt schon. Ja, ich mochte den anderen.
Aber
Aaron Eckhart? Nee, oder? Doch, weiß nicht. Wie heißt er denn?
Wo bist du jetzt? Andrew Garfield.
Ja, den meine ich, genau.
Garfield war doch diese fette Katze.
Genau. Das war mit Lasagne. Das war der kleine Bruder von der fetten Katze mit der Lasagne. Und nein, ich finde, die haben auch toll funktioniert. Also so ist es nicht. Aber ja, Tom Holland ist.
Und ich sage jetzt auch nochmal.
Der Beste für diese Rolle.
Also du, gerade der Philipp, du hast ja dann noch mehr, wenn du die Filme siehst, siehst du wahrscheinlich noch viele Details. Für mich als Vollnoob reicht es vollkommen, was ich sehe. Ich war so schon overwhelmed an, was da alles durch den Bildschirm fliegt und wer da alles ist und hat schon voll gut gereicht. Und ich glaube, das ist auch die Stärke von diesen Filmen. Deswegen macht es ja auch so viele von diesen Filmen, dass das Publikum sehr breit ist. Also von den absoluten Vollnerds bis zu den absoluten Mainstream-Zuschauern, da kann jeder Spaß haben, wenn man sich das anschaut.
Deswegen funktionieren die, glaube ich. Es wird jeder was finden, das ist so ein bisschen wie die Pixar-Filme, wo sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder was finden, worüber sie sich freuen können.
Richtig, richtig. Ja, da will ich auch nochmal, da muss ich echt auch sagen, Asche auf mein Haupt. Ich habe halt auch immer ich habe immer ein bisschen darüber hergezogen, aber auch, weil ich einfach keine Zeit und keinen Bock hatte, das jetzt alles nachzuholen. Ich hatte nämlich auch immer gesehen, welche Liste an Filmen es da gibt. Aber jetzt habe ich so eine eingeschränktere Liste und jetzt kann ich mal wirklich das Wichtigste, nenne ich es jetzt zumindest mal, nachholen. Und vielleicht hole ich dann drumherum auch noch ein paar Filme nach. Ja, und Tax ist auch für dich die Motivation, da mal reinzuschauen. Ich fand nämlich auch, ich habe immer gehört zu CGI und so weiter, aber ich finde eigentlich CGI bei Infinity War fand ich schon sehr geil. Also ich fand es jetzt nicht irgendwie billig oder komisch, fand es mega. Es
gab bei ein paar Filmen krasse Ausreißer bei den CGI.
Okay. Aber bei den Batman, also bei
Infinity War und Endgame, bei Avengers doch, Ultron und auch der erste Avengers, da gab es ein paar, ganz schön schlimme Dinge, aber da ist mir das jetzt auch nicht mehr so bewusst gewesen.
Nee, die
waren schon richtig gut. Vielleicht muss man das auf dem großen Fernseher nochmal anschauen.
Ich hatte bei Infinity War, hatte ich am Ende Star Wars Vibes dahingehend, dass ich sage, das ist genauso monumental wie ein Star Wars, das wird man auch mal in 20 Jahren
nochmal schauen. Also guck Endgame, das legt in vielen Dingen nochmal die Schippe drauf.
Ja. Dann, wenn du deine weitere Liste machst, dann kannst du, wenn du gerade dich ein bisschen zwölfjährigen Humor hingeben willst, kannst du auch noch unter Deadpool noch gucken.
Ach ja, Deadpool ist auch noch was. Auch vor allem hier Deadpool ex Wolverine.
Ja, also ich wüsste schon,
wen ich frage, wenn ich jetzt wirklich dann nicht mehr weiß, was ich als nächstes schauen soll. Ich glaube, da gibt es den einen oder anderen Tipp von euch. Yes, und der Tax hat sich einen Kinderfilm angeschaut. Tax, erzähl mal.
Ja, ich würde auch sagen, dass für jeden was dabei ist, ein neues Prequel, Minions and Monster oder im Englischen Minions and Monsters. Ich habe es im Kino angeschaut, nicht in 3D, sondern in 2D genossen. Mhm. Und ich kann echt nur sagen, es ist fast ein Quickie. Einfach angucken, sie lassen sich immer wieder was einfallen. Also ich denke, es ist, oder so wie ich es in Erinnerung habe, es erzählt halt die Story vor Gru, bevor die Minions zu Gru gekommen sind. Und was es so magisch macht für mich, ist einfach, dass es in einer Zeit spielt, als es noch einen Stummfilm gab. Es geht ein bisschen in Richtung so Hommage an Hollywood, wie früher auch Filme produziert worden sind. Und das ist ja vielleicht ganz nett, wenn auch ein jüngeres Publikum zuschaut, wenn das junge Publikum nur immer CGI sieht, obwohl es ja ein kompletter CGI-Film ist, erklärt er so ein bisschen, wie auch das Filmemachen funktioniert hat. Also das war so eine ganz nette Storyline. Es war auf Deutsch, Christopher Waltz natürlich super und die Kaulitz-Brüder haben gar nicht gestört. Also das war jetzt gar nicht so im Vordergrund.
Ein großes Kompliment.
Unpopular Opinion. Ich sage, die Kaulitz-Brüder, die sind overhated. Die sind overhated. Die haben nämlich Humor. Die sind schon witzig.
Total.
Die sind schon witzig.
Es hat super zu den Charakteren gepasst. Und wo ich begeistert war, man glaubt, man hat ja schon alles bei den Minions gesehen und dem ist es nicht so. Also gerade auch am Anfang ist es ein Aneinanderreihen an gefühlten Minions-Kurzfilmen, natürlich eingebettet in einem großen Film.
Das langt dir doch schon.
Ja.
Also wenn du, das ist. Also.
Es ist Wahnsinn und da kommen Charaktere vor. Also Vielleicht kennt ihr die alten Minion-Filme, wo die Minions mal böse werden und ausflippen. Also solche Szenen sind dabei und es ist einfach der absolute Wahnsinn. Also sonst kriege ich ja bei manchen Filmen nur so ein müdes Lächeln raus, aber das war wirklich, da haben sie mich sehr oft echt sehr gut gehabt. Also ganz, ganz fein, großes Kino, muss man sich anschauen, wenn man so einen Scheiß wie die Minions mag. Aber es ist, die sind einfach liebenswürdig. Ja,
das bevor ich die Hosen runterlasse, Philipp, wie sieht denn dein Minions-Track-Record so aus?
Ich habe tatsächlich die meisten auch gesehen. Also ich meine, das war natürlich vom Kinderalter her hat sich das auch immer sehr angeboten.
Okay, das ist jetzt ein Joker, den du ziehst. Ja, okay.
Den ziehe ich jetzt, aber ich muss sagen, ich habe die Minions, ich fand die immer sehr, sehr geil.
Ich hab von den Minions bisher immer nur irgendwelche kurzen Ausschnitte oder irgendwelche Reads gesehen. Ich habe noch keinen einzigen langen Film von denen angeschaut.
Gerade die Originale, also die Minion alleine Filme, die waren gut, die fand ich aber nicht so witzig wie die Minions mit Gru zusammen. Also diese
Despicable Me, da gibt's ja schon vier Stück und die sind alle vier mega gut. Also
die sind so großartig.
Da habe ich das nächste Projekt. Wenn der Christian mich dann fragt, hey, kommst du mit ins Kino Despicable Me 5, dann weiß ich ja, was ich zu tun habe.
Ja, genau.
Minions sollte man schon gesehen haben und es kommen wirklich herzerwärmende Szenen vor und
ja, ist ja, glaube ich, mein Humor.
Halt den bösesten Schurken und sie verschleißen halt alle Schurken und der Trailer verrät es ja auch. Sie finden da so ein Zauberbuch und züchten sich da so ein Übermonster. Es gelingt aber nicht so richtig, weil sie sprechen ja auch nicht so richtig gut, ja. Und dann kommt vielleicht nicht das raus, was
er eigentlich schon sau witzig, aber manchmal ist auch wirklich, wo man da gerade einfach mal irgendwann angefixt wurde und dann halt es immer angeschaut. Aber ich bin ja total das Toy Story Kind und ich freue mich ja unfassbar auf diesen neuen B5.
Infinity and Beyond.
Ne, also das ist, ich glaube, das kommt da drauf an. Man kann ja nicht alles schauen. Wie der Christian das schon gesagt hat vorhin, das ist jetzt nicht ganz oben auf meiner Watchlist. Aber eigentlich müsste ich schon schauen, weil ich finde, alles, was ich von Minions bisher gesehen habe, fand ich immer lustig.
Ja, also vielleicht auch Nachtrag. Ich habe es im Kino geschaut, weil ich es zeitnah anschauen wollte. Aber das ist ein Film, kann man auch super am Computer, am Heimfernseher, wie auch immer, super konsumieren. Es kommen halt echt coole Szenen vor und ich muss mal gucken, ob ich diesen einen... Es kommt schon ein cooler, krasser Minion vor. Der ist so gut gemacht. Wahnsinn, Wahnsinn.
Also was absolut beeindruckend ist, wenn das hier bei Google stimmt, dann hat er ja bis auf den ersten Despicable Me hat da jeder dieser Filme eine Milliarde eingespielt. Und das ist abartig.
Wow. Ja. Das ist abartig, ja.
Das ist sogar der Vierer von 2024.
Dass der Erste das nicht geschafft hat, weil das war immer noch ein großartiger Film.
Aber ja, der war einfach wahrscheinlich noch nicht der Hype so da. Der hat auch seine 543 Millionen eingespielt.
Oh, der aber beim Ersten war der Hype, glaube ich, also das haben sie ja echt ganz gut hingekriegt, glaube ich, dass sie das so losgedreht haben. Und also ich weiß gar nicht, wie viel Marktforschung und geniale Köpfe da draufgegangen sind, solche Sachen wie die Minions zu schaffen. Das ist so ein ähnliches Phänomen wie die Schlümpfe. Und das, also ich habe da auch mal, da gibt's ja ganze wissenschaftliche Abwandlungen auch darüber. So ein Teil habe ich mal in so einer Doku mal was gesehen, was das halt auch, allein auch mit dieser Sprache. Sprache, das ist ja so eine Mischung aus mehreren Sprachen, dass sich ganz viele Leute angesprochen
fühlen und
das verstehst, ohne dass du da was, ohne dass du aber auch echt was verstehst, aber also das ist genial. Also wirklich ein Geniestreich. Und aus irgendeinem Grund funktioniert, ist es bei mir, ich hatte auch den Kinderjoker, weil ansonsten hätte ich alleine im Kino gesessen, weil das ist genau mein Ding, das ist mein
Es Ding. Sind solche Sympathieträger, man kann ihnen nicht böse sein, also bitte unbedingt anschauen, es ist so süß.
Ja, super geil.
Und ich glaube, damit spielt der Film halt auch, weil in den Minions kommt halt immer mehr raus, manchmal versuchen sie auch so ein bisschen böse zu sein, weil ihnen der Schurke, der Bösewicht fehlt, ja. Und das ist ganz nett, wenn sie
auch. Ich glaube, diese ganze Charakter.
Sie können nicht böse sein und das ist super. Ja. Das ist echt.
Also. Sehr schöner Tipp. Und auch mal für jemanden wie mich, und da gibt es sicher noch ein paar andere, die zuhören, in denen das vielleicht komplett vorbeiging, kann man auch mal einfach sich auf die Watchlist setzen. Vielleicht mal den ersten Film einfach mal schauen, ob der Humor zündet. Ja.
Ja. Leute. Minions finde ich insofern wirklich ganz spannend, weil die eigentlich immer so an der Grenze zum Nervigsein sich bewegen.
Ja, aber einfach nie nervig sind.
Sie überschreiten diese Grenze aber höchstens so ein ganz klein bisschen und dann voll absichtlich. Ja, also das finde ich wirklich faszinierend dran.
Krass. Ja, die haben da richtiges Gespür, schaut so aus. Und ich kann mich nur an diese Banana-Szene erinnern. Banana. Die ist ja auch schon uralt. Einige Sachen, die sind richtig hängen geblieben auf Dauer. Wenn ich jetzt irgendwo, wenn ich Banana lese oder irgendwo, ja, wenn ich es irgendwo lese allein schon, habe ich im Kopf Banana. Es ist wirklich so echt geil. Popkultur geschaffen. So, richtig jetzt geil. Gehen wir rein in die Quickies, Leute. Und der Christian macht einen absoluten Rundumschlag mit koreanischen Actionfilmen.
Wie man im ZDF sagen würde, Ching Chang Chong. Kleiner Insider. bin ich mal wieder ins asiatische Kino, speziell ins koreanische Actionkino abgedriftet. Hintergrund, ich habe irgendwo YouTube hat mir reingespielt, die 10 besten koreanischen Action-Movies. Oder habe ich gedacht, da schaust du mal rein, vielleicht lernst du noch was. Stellt sich raus, ja, ich lerne wirklich noch was. Nämlich 9 von den 10 sind in meiner Top-Liste der besten Actionfilme aller Zeiten. Und einer von den 10 kannte ich nicht. Der hieß The Smugglers. Es geht um eine Gruppe von hauptsächlich Frauen, die vor der Küste Koreas nach Schmuggelware tauchen. Also die durch einen Zufall kommen die quasi an so einen Job ran, dass sie quasi mit den Schmugglern gemeinsame Sache machen. Die laden die Ware ab, sie holen die Ware raus, schiffen die dann im Hafen rein und verkaufen das am Schwarzmarkt. Und das ist sehr lukrativ, bis sie mal hops gehen, ein paar Jahre später treffen sie sich dann wieder zusammen und naja, es ist so eine Krimi-Gangster-Komödie mit Action, leider sehr wenig Action, aber es gibt 2 Action-Sequenzen da drin und die haben sich so gewaschen, dass sich das lohnt. Der Rest vom Film ist halt lustig, spannend und toll gemacht, also richtig super gemacht. Korea, toll, Punkt.
Kriegst du es hin, bei jedem dieser Filme irgendwie eine Analogie zu einem Film zu machen, wo du sagst, der ist ein bisschen in die Richtung wie zu einem Film, den jeder kennt vielleicht. Das wäre mega. Spannend, ja. Schaffst du das? Wo es möglich ist. Vielleicht fällt dir bei Smugglers ja gleich einer ein, wo du sagst, ja, das ist ein bisschen von allem so wie. Weil ich habe so gerade so.
Also der geht so ein bisschen in die Richtung wie so Haste-Movies, obwohl sie da kein Haste machen, aber es gibt dann schon so ein paar Twists und Sachen. Und ja, also.
So Ocean's 11-mäßig, so
ja, einfach mal. Vielleicht so, genau, aber ohne, also schon ganz ohne, anders.
Aber ich glaube, ich habe schon ein Gefühl, auch, ja, okay.
Oh, und das wird für echt schwierig und bei jedem.
Ja, ein bisschen Challenge hier, spontan vor allem.
Also, weil, was sich nämlich auszeichnet, ist, die sind so anders als halt westliche Actionfilme. Na?
Deswegen, also, aber ganz grob nur die Richtung reicht
da
ja schon.
Halt, also und deswegen, nachdem ich dann da so, es mich so gefreut habe, dass ich da einen Film nachgeholt habe, der war jetzt noch gar nicht so alt, das mag lassen, da habe ich dann wieder habe ich dann eben die ganzen anderen Filme nachgeholt oder nicht alle, sondern einige davon. Und jetzt muss ich selber auf meine Liste schauen, damit ich auch nichts verpasse.
Der nächste ist direkt The Gangster, The Cop, The Devil.
Ja, genau, hier mit Dong Li.
Klingt schon mal dramatisch, ne?
das ist so ein bisschen, da bist du so unvorbereitet. Das kann man ganz gut vergleichen. Das ist halt so, das ist quasi so eine Buddy-Movie, weil ein Polizist und ein Gangster, der Gangster wird gespielt von Dong Li, also weißt schon, der auch bei Avengers mitgespielt hat oder auch bei Shang Tsung zum Beispiel. Oder die ganzen Roundup-Filme, die ich ja auch schon mehrmals erwähnt habe hier. So der koreanische Bud Spencer ist das. Die jagen zusammen einen Serienmörder. Und also auch da, das ist eine unglaublich lustige und actionreiche Komödie, aber der Serienmörder, der killt die halt alle mit 300 Messerstichen und ist ein totaler Psychopath. Und so sind halt diese koreanischen Filme. Die sind auf der einen Seite sind die total lustig und auf der anderen Seite ist halt der echt ein echter Psychopath, wo halt auch nicht mit Blut gegeizt wird in den Szenen und so. So sind die Koreaner. Das ist
so sind die halt.
Ja? So sind die halt. Deswegen, und das ist halt so anders, als wie man das vom westlichen Kino her kennt. So, genau. Deliver Us from Evil ist auf der nächsten auf der Liste gewesen. Ein ehemaliger Agent, der untertauchen musste, weil sie die Spezialeinheit aufgelöst haben und sie hätten ihn dabei fast getötet. Und er verdingt sich jetzt als Profikiller und sein letzter Auftrag, den er dann ausführen will, weil er sich zur Ruhe setzen möchte, der bringt ihn dann, also hat dann so, kommt dann die Geschichte seiner Ex-Freundin wieder, die ermordet wird bei einem Verbrechen und lernt dann, dass er Papa ist und muss seine Tochter retten, die an Menschenhändler in Bangkok verkauft wurde. Klingt nach einem Gute-Laune-Film.
Klingt nach einem Liam Neeson-Film, wo er irgendwie seine Tochter wo retten muss.
So Taken, ja?
Ja, genau,
Taken. Hat sehr viel davon, nur halt sehr viel blutiger, brutaler und, ne, genau, der Blutsbruder von seinem letzten Kill hat natürlich Rache geschworen und jagt ihn halt dann auch quer durch Bangkok und dann gibt's, also der ist richtig geil, also der ist so mega gut, den kann ich sehr empfehlen.
Deliver Us from Evil, aufpassen, es gibt Deliver auch einen schwedischen, der so heißt übrigens, also da müsst ihr noch auf jeden Fall, wenn ihr sucht.
Ja, es gibt auch, glaube ich, einen amerikanischen Horrorfilm mit
es gibt noch
relativ bekannten mehr, Schauspieler.
Mehr Evil.
Also, ne, es gibt mehr Evil. No Tears for the Dead danach geguckt, der hat einige der besten Action-Szenen und auch vor allem Messerkämpfe. Auch hier geht es um einen Profikiller, der halt eigentlich jetzt mal das gut Ding will Weile haben, also mal aufhören will und bei seinem letzten Auftrag aus Versehen ein kleines Mädchen tötet. Und sein nächster Auftrag soll sein, dass er die Mutter von dem kleinen Mädchen tötet. Sehr witzig. Und da macht er halt nicht mit und genau, also der ist relativ, also der hat eine relativ coole Handlung, Thriller-mäßig und auch hier super gute Action-Szenen, kann man nur wärmstens empfehlen. Auch.
Auftragsmörder-Filme, sowas wie
Hitman. Ja, genau, der mit war der mit Mark Wahlberg? Keine Ahnung, nee, das war Max Payne, wie hieß denn der mit Hitman? Ach nee,
Oliphant. Das war Namensfindung. Wir haben immer übrigens wer bei dem Podcast mit Gose Johann, muss ich das jetzt selber googeln?
Antje Wessel, habe ich doch schon gesagt.
Ja, da war ich dann nicht, da war ich wahrscheinlich gerade, da war mein Internet.
Aber dann erwähne ich es nochmal. Antje Wessels. Antje Wessels.
Habt ihr das eigentlich vorher erwähnt? Habt ihr das erwähnt, dass ich anscheinend rausgeflogen bin?
Ja, wir haben darüber diskutiert.
Sehr gut, dann habt ihr einfach weitergemacht. Das finde ich gut.
Genau. Mhm. Ob deswegen nicht jugendfreie Handlungen passiert ist oder so. Also wir haben ein bisschen drüber nach uns unterhalten.
Ja. Ah ja, okay.
So, weiter geht's. Hier, nicht labern. Man from Nowhere. Das ist quasi
der Man davor. From Nowhere übrigens.
Das kann sein, ja. Also ja, auf Koreanisch spricht man das anders. Das ist quasi der Vorgänger von No Tears of the Dead for the Dead. Also in dem Sinne, weil es derselbe Regisseur ist. Und der da schon auch die diese quasi seine Spur hinterlegt hat, wie er cool inszenierte Actionfilme macht. Ähnliches Setting, so ein Typ, sehr mysteriös, ehemaliger Spezialagent natürlich, hat jetzt ein Pfandleihe und in dem Haus, wo eine Frau, so eine Prostituierte mit ihrer Tochter wohnt, die sich nicht um ihre Tochter kümmert, freundet er sich mit der Tochter an und dann wird halt die Mutter getötet und dann muss er halt für die Tochter da sein und so. Fett geil, richtig, richtig fette Action, auch wieder Messerkämpfe, der kann ja so gut inszenieren. Also wer auf so Action steht und so, also es ist jetzt nicht so viel Nahkampf wie bei The Raid zum Beispiel, aber halt sehr viel coole und stylisch inszenierte Action, sehr viel Schlägereien, paar Schießereien auch und so.
Toll. Man from Nowhere.
The Man from Nowhere, genau. Zu guter Letzt, A Bittersweet Life, einer meiner absoluten Lieblinge, weil der auch mega stylisch inszeniert wurde. Auch hier geht's wieder so ein kleiner Gangster, der bei seinem Chef sehr beliebt ist, weil er halt sehr gut Leute vermöbeln kann, sich um seine Geschäfte gut kümmert, kriegt den Auftrag von ihm, sich um seine Konkubine zu kümmern, während er im Urlaub ist, weil er möchte nämlich, er glaubt nämlich, dass sie ein bisschen rumhurt und er soll auch ein Auge drauf haben, dass sie das nicht macht. Verliebt sich dabei in sie und ja, genau, wird dann quasi zum Abschluss freigegeben und kämpft sich dann durch. Unbedingt schauen, also der ist so gut gemacht und so tolle Musik, so gut gefilmt, den fand ich richtig stark. Also der hat fast einen Ehrenplatz bei mir verdient.
Wie heißt der nochmal und wo kann ich den sehen?
A Bittersweet Life, ich weiß nicht, ob es den irgendwo for free im Streaming gibt, ich glaube nicht. Ich habe die ja alle auf Blu-ray. Ich habe mir die teilweise jetzt aber auch aus Bequemlichkeit nochmal bei Apple TV geschossen für ein paar Euro. Genauso auch wie den A Bittersweet Life. Da muss man nur aufpassen, da lohnt sich eigentlich der Director's Cut. Und ich glaube, der bei Apple ist nicht der Director's Cut.
Mhm. Bei Apple gibt es auf jeden Fall für 3,99 Euro, also zum Leihen wahrscheinlich. Keine Ahnung,
ja, wo es dann der Director's Cut ist. 10 Euro zum Kaufen.
Klingt gut. Auch, ja. Klingt gut. Ja, allgemein muss man sagen, alle Filme, die du genannt hast, Christian, da ist keiner so richtig, die sind auch richtig gut bewertet. Ich glaube, da hat jeder irgendeine 7, bei IMDb. Das sind ja schon alles Hits.
Meinst du, ich rede hier von Scheißfilmen, oder?
Nee, würde dir ja niemals passieren. Nice, dann, Philipp, du hast auch noch ein paar Quickies und du hast uns schon Schafe versprochen, dann erzähl mal von deinen Schafen.
Ja, es war ein ziemlich scharfer Film. Eigentlich so ein Film, wo ich immer gedacht habe, den hat garantiert der Tax vor mir gesehen, weil das ist so eigentlich nicht so mein üblicher Schaf. Ein kleiner Film mit Hugh Jackman als Schäfer, der so eine, ja, ich sag mal, so eine Resterampe an Schafen halt liebt und total gut pflegt, und die werden auch nicht gegessen, die werden höchstens mal ein bisschen geschoren, wenn es ihnen zu warm wird, und der hat die halt sehr lieb und liest ihnen jeden Abend Detektivgeschichten vor, und der wird dann irgendwann umgebracht, und in dem kleinen Dorf, in dem er lebt, ist halt nur so ein leicht trottliger Polizist, der das dann aufklären soll. Und nachdem die Schafe von den Detektivgeschichten halt gestellt sind, machen die sich dann auf, diesen Mord aufzuklären und dem Detective zu helfen. Also die schubsen ihn dann immer so in die richtige Richtung.
Aber die können nicht reden oder so, sondern die
sind untereinander, also du hörst sie untereinander schon reden, auch total cool, unbedingt im Originalton angucken. Die sind gesprochen von Patrick Stewart und Bella Ramsey und
Lauter.
Super cool, ja. Und super sympathisch, also du siehst natürlich, dass die Schafe CG sind, ja. Aber es ist ein super netter, harmloser, angenehmer Film, der wirklich Spaß macht zu gucken. Ich habe eine Review gesehen bei Letterboxd, da lache ich immer noch drüber, der hat es The Grass Onion genannt, hier an Glass Onion angelehnt. Aber es trifft es relativ gut. Die Durchschnittsbewertung bei Letterboxd sind auch 3,8, was echt viel ist. Für einen Letterboxd-Film. Die meisten.
Prime-Film.
Und ist einfach wirklich, wirklich schön. Kann ich nur empfehlen, anzuschauen. Also
Rotten Tomatoes 95, IMDb 7,4. Also ich glaube,
kam total gut an. Ich glaube, es basiert auch auf irgendeinem Roman. Aber der ist total.
Glenkill. Und den habe ich vor Jahren nämlich das Hörbuch gehört mit meiner Frau.
Ey, und wisst ihr, wer das Drehbuch geschrieben hat? Craig Mazin mal wieder am Start gewesen.
Also auf jeden Fall Finger hoch, auf jeden Fall gucken.
Geil. Na, ja, guter Tipp, jetzt bin ich auch motiviert, den zu schauen.
Dann habe ich mir noch gedacht, ich gebe mir mal ein bisschen sowas Abenteuerliches und habe mir Fountain of Youth angeschaut. Mit John Krasinski, Natalie Portman, also jetzt auch nicht unbedingt unbekannt besetzt. Ist so, ich glaube, ich habe es auch in meiner Review geschrieben, wenn man sich jetzt vorstellt, du hast ja hier diese National Treasure-Reihe mit Nicolas Cage, die Indiana Jones kopiert, und Fountain of Youth versucht dann ein bisschen die National Treasure-Reihe zu kopieren.
Ich glaube, den hatte ich auch schon mal kurz platziert, so Indiana Jones-Style.
Ja, genau, Tax hat den auch schon geguckt.
Guy Ritchie halt, ne, auch, ne?
Ja. Genau, Guy Ritchie, und es ist ein harmloser, unterhaltsamer Film, der ist jetzt nicht super geil, aber es gibt jetzt so viel von dieser Abenteuergeschichte, klassische Abenteuer, Indiana Jones-Style gibt's nicht, also kann man den, finde ich, schon auch gucken. Also,
Man kriegt da genau das, was man denkt, was man kriegt, oder? Was
ganz genau. Und das ist auch quasi die perfekte Überleitung zum nächsten Film.
Aber noch kurz gesagt, das Coole war, viele coole Drehorte. Also war schon. Also,
das ist genau das. Der hat schon so ein bisschen so Indiana Jones Flair, und das passt schon. Es ist halt so Indiana Jones bei Wish bestellt. Ja, aber kann ja manchmal auch ganz lustig sein. Genau, du kriegst genau das, was du willst. Gibt's dann auch bei Infinite, ein Film von Antoine Fuqua, keine Ahnung, wie man den ausspricht.
Fuqua. Der ist jetzt kein Unbekannter, mein Lieber.
Nein, ich wollte nur diesen Fuqua-Witz machen, Entschuldigung. Jetzt nimm's einfach mal hin. genau, mit Mark Wahlberg, das Gleiche, und es ist halt, du schaust einen Actionfilm, einen Direct-to-Video-Actionfilm mit Mark Wahlberg, also für das, was ich erwartet habe, hat der voll gut gepasst. War ein bisschen dumme Action, war ein bisschen eine dumme Science-Fiction-Story dahinter von Leuten, die sich an ihre vorherigen Leben erinnern und die ganzen Skills mitnehmen ins nächste Leben. Und dann irgendwie, also es war so eine Mischung aus The Old Guard und keine Ahnung. Also
auch so ein bisschen nichts. Matrix-Style, oder? Ich glaube, ich habe auch in den...
Du hast den auch geguckt, Tax. Du hast den sogar auch genauso bewertet wie ich. Also der war nicht völlig schlecht. Wie gesagt,
für das, war Mark Wahlberg relativ fit in Form, fand ich. Also in manchen Fällen sieht er so ein bisschen aus, aber da war er.
Das lag wahrscheinlich an der Rolle auch.
Keanu Reeves vorgenommen, ja.
Der kann sich auch trainieren.
Kann man gucken, wenn man mal so mittelmäßige 80er-Jahre-Style-Actionfilme gucken will, mache ich ja
uns. Ja, aber dann war gar nicht so verkehrt, ja.
Dann passt der schon. Genau, also man, you get what you ask for, ne? Mark Wahlberg, direct to video, sagt alles. Auch wenn es der Antoine Fuqua war, entschuldige, was ist besser?
Ja, keine Ahnung, der ist ein Amerikaner, deswegen finde ich das ein bisschen doof, wenn der sich immer so amerikanisch ausspricht und so.
Ja, der hat auch ein paar bekannte Sachen gemacht, der Equalizer gemacht.
Und Training Day hat die ganzen,
Olympus Has Fallen und ja, genau. Also der ist nicht unbekannt. Ja. Replacement Killers ist auch von ihm übrigens, ne?
Infinite,
also, okay. Der kann meistens mehr, aber Infinite ist eher so, naja, egal. Tun wir so, als wäre nichts. Und dann habe ich mir natürlich noch zum Abschluss die letzten Folgen der Scrubs-Staffel angeguckt, die jetzt rauskamen.
Da warst du ja sehr angetan damals.
Da bin ich immer noch voll angetan. Also das funktioniert noch genauso. Sie haben diesen Humor immer noch toll transportiert. Es tauchen ganz viele alte Gesichter wieder auf, die inzwischen auch wirklich alte Gesichter sind. Also ich glaube, jeder, der noch am Leben ist aus dem Originalcast, ist auch mal aufgetaucht. Und immer so, dass es stimmig war und schlüssig. Also das haben sie wirklich super, super schön gemacht. Also nochmal ganz große Empfehlung für alle Scrubs-Fans, sich das unbedingt noch anzugucken.
Reminder auch nochmal, genau. Jetzt gibt's auch alle Folgen und man kann sich das reinziehen. Ne? Supi. Ja, und ich habe euch vorhin schon gesagt, ich habe ja auch noch zwei Sachen für euch. Ich habe vorhin schon gesagt, Fußball-WM ist vorbei, aber ich habe immer noch Magenta TV, zumindest noch den Monat. Und was kann man da schauen bei Magenta TV? Ja, da kann man schon ein paar Sachen schauen, aber was mich am meisten interessiert, es gibt ja die drei Spin-Off-Serien von The Walking Dead. Und ich glaube, Christian, du bist der Einzige neben mir, der ja The Walking Dead Hauptserie komplett durchgezogen hat. Ich erinnere mich, Philipp, du hast abgebrochen, oder? Hast du es nicht
ganz geschaut?
Ich habe es nicht fertig geschaut.
Okay, krass, bin ich der Einzige, der es ganz
fertig geschaut hat? Ich dachte, der Fips hat... Also, weil ich habe nur bis Staffel 6 oder so geguckt.
Ich überlege gerade, nee, aber ich habe es nicht ganz zu Ende geguckt, glaube ich. Aber
ich dachte, du hast abgebrochen in der 9. oder so. Ja, naja, dann bin ich wohl der Einzige. Dann bin ich wohl der Einzige an der Stelle. Es gibt ja drei Spin-Off-Serien. Die eine Spin-Off-Serie mit Rick und Michonne. Wenn man natürlich jetzt, und ich spoilere jetzt ganz hart einfach die Main-Serie, wo es ja so ist, dass Rick ab einer gewissen das hast du, glaube ich, noch geschaut, Philipp, ab einer gewissen Staffel ja nicht mehr Teil des
Castes. Genau,
der war
nicht mehr da, genau, den haben sie ja entführt.
Genau, und Michonne am Ende, relativ am Ende der Serie, auf die Suche nach Rick geht. Ja, genau. Dann könnt ihr euch vorstellen, was The Ones Who Live, diese Spin-Off-Serie, wohl als Handlung hat, wenn Rick und Michonne mitspielen. Es geht halt darum, dass Michonne Rick sucht und man erfährt, was mit Rick passiert ist, was erstmal von der Prämisse ganz geil ist, weil man erfährt endlich, was da eigentlich los ist und wo der ist und so weiter und so fort. Ich sage euch gleich, diese Serie, 6 Folgen, die ersten 2 sind echt ganz cool und dann wird es so ein Käse. Leider. Und ich weiß jetzt auch schon wieder, warum ich so happy war, als Rick nicht mehr in der Main Walking Dead dabei war, weil danach wurde Walking Dead echt wieder ein bisschen besser. Weil man Rick einfach nicht mehr sehen konnte. Es war wieder alles so, ich war wieder voll zurückversetzt und ich sage euch nur, könnt ihr euch sparen. Ich werde jetzt aber Daryl Dixon auf jeden Fall noch schauen und die Serie mit Negan und Maggie will ich auch noch schauen. Habe ich schon Bock drauf. Gerade Daryl Dixon soll ja von Staffel zu Staffel besser werden und den mag ich ja eh gern. Da gebe ich euch dann ein Review, aber The Ones Who Live habe ich als erstes geschaut, weil es nur 6 Folgen sind und es ist aber genauso, du bist wieder genau zurückversetzt, Philipp, und Michonne ist Michonne und Rick ist genau der weinerliche Rick und irgendwie ist es ganz seltsam. Fängt richtig stark an. Fängt stark an und lässt stark nach. Aber ja. Also eher Warnung, schaut es euch nicht. Holt euch dafür nicht extra Magenta. Vielleicht ändert sich das nochmal mit den anderen beiden Serien. Da gebe ich euch dann nochmal Bescheid. Und dann habe ich angefangen, die neue Ghost in the Shell Serie auf Amazon Prime zu schauen. Bisher gibt es, glaube ich, 2 Folgen, wenn ich nicht irre. Also ich habe nur 2 Folgen bisher gesehen. Das Geile an der Serie ist, es ist wieder eine Anime-Serie und sie ist komplett im Stil des Originalfilms gedreht. Also es wirkt wirklich so vom ganzen Look und allem, als wär's der Style oder wär's der Originalfilm. Es ist auch ziemlich die Handlung, wenn ich das richtig verstanden habe, wird wirklich die Handlung aus dem Originalfilm nochmal neu erzählt, aber halt extended, weil man hat halt eine Serie. Dafür ist aber doch vieles ein bisschen anders. Und es kommt diesem Ghost in the Shell wirklich zugute, weil ich hatte bei dem Originalfilm, dem Anime, hatte ich wirklich das Problem, alle feiern den sehr. Ich feiere den auch vom Style her und von allem sehr, bis auf das reine Storytelling. Das ist mir in dem Original Ghost in the Shell viel zu rushed und viel zu, ja, geht einfach zu schnell. Die haben viel zu wenig Zeit, um diese doch relativ komplexe Story auch so komplex zu erzählen. Deswegen geht's da so Schlag auf Schlag. Das macht die Serie bisher sehr gut. Sehr, sehr gut. Und ich glaube auch, dass der Sinn der Serie, einfach sich mehr Zeit zu lassen.
Und das macht doch total Sinn, ja.
Voll. Macht voll Sinn, ja. für diese Story. Und deswegen bin ich richtig Fan bisher. Ich habe beide Folgen sehr gerne geschaut. Die sind auch nur so 25 Minuten Folgen. Aber gibt dem Ganzen mehr Tiefe und der Look und der Sound und so ist genauso wie in dem Original-Anime. Das finde ich sehr cool, wie sie es getroffen haben. Also Empfehlung für Ghost in the Shell-Fans. Schaut euch das an. Lasst euch da nicht ab.
Ich hatte mit dem Film, mit dem Anime nämlich genau das Problem, was du geschildert hast. Also erst beim ersten Mal schauen, kannst du den gar nicht verarbeiten.
Genau.
Und ich weiß nicht, wie oft ich den schon gesehen habe, weil ich hatte den früher auf VHS und deswegen wahrscheinlich 20 Mal geschaut oder so.
Ja.
Und allein wegen dem Style. Und das entwickelt sich alles nach und nach. Und ich glaube, wenn man das gut vom Storytelling macht, dann könnte das richtig geil werden. Deswegen, ich will die unbedingt sehen, die Serie, habe aber noch nicht angefangen, leider.
Es gibt, glaube ich, bisher echt nur 2 Folgen. Ich fand ja die Realverfilmung hier mit Scarlett Johansson, fand ich übrigens auch sehr, sehr gut. Die hat, die ist ja von der Story ein bisschen anders und das hat dann sehr gut gepasst auf Filmlänge. Aber wie wir es jetzt beide anscheinend gefühlt haben, die Original-Anime könnte mehr Zeit brauchen und hat er jetzt hier auch.
Genau, ich machte den Realfilm auch, aber auf eine andere Art.
Genau,
also der hat es nicht so getroffen, was eigentlich Ghost in the Shell ausmacht.
Ja, ja.
Also Ghost in the Shell hat für mich eigentlich immer das geliefert, was ich mir vom Blade Runner immer erwartet habe.
Geil, ja. Und hier habe ich noch für den Tax eine wichtige Trivia. Der Tax, Ghost in the Shell, sagt dir schon was, ne?
Ja, logisch, ja.
Und du kennst auch sicher Vamdu Project.
Nee.
King in My Castle gibt. Die haben einen einzigen Song, den kennt jeder. Das war damals.
Das Lied.
Und das Musikvideo sind alles Ausschnitte aus Ghost in the Shell. Und das hat sich bei mir ins Hirn eingebrannt. Und für mich ist Ghost in the Shell und Vamdu Project im Prinzip eins. Ich weiß aber nicht, ich glaube, der Song kommt nicht im Film vor, sondern die haben einfach nur diese Filmausschnitte in ihrem Video genommen. Und das Video ist dadurch echt richtig geil. Vamdu Project, King in My Castle war so ein typischer Ende der 90er Song. Und somit sind wir durch, Freunde. Das war sportlich und wir waren gut in der Zeit. Ich habe mich mal kurz ausgeklinkt, unfreiwillig. Da muss ich dann nochmal im Schnitt ran und eure ganzen flätigen Kommentare, als ich nicht dabei war, rausschneiden. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Hören. Ich denke, für jeden war was dabei. Auch die ein oder andere Warnung war dabei. Oder zumindest nicht. Wir hatten gar keinen kompletten Totalausfall dieses Mal, glaube ich. Ne, das war nix Fips, wo du so richtig losranten konntest.
Nee, über die meisten Sachen, die ganz schlimm sind, spreche ich ja schon nicht mehr. Da ist mir ganz
müssen wir aber mal wieder machen. Wir brauchen mal wieder was, wo du mal so wieder den Fips uns zeigen kannst.
Ja, Fips.
Ja. Aber das passiert ja eh ganz schnell. Trau dich einfach mal wieder was von den Sachen, die du so schaust und hier
irgendwann habe ich garantiert mal wieder was, wo ich einfach nichts Gescheites gesehen habe.
Das kann passieren. Ich hoffe, ihr habt was Gescheites gesehen. Wenn ihr mal, schaut in die Shownotes, es war sehr viel Content, auch viele sperrige Titel. Schaut da rein, wenn euch das eine oder andere interessiert hat, schaut euch die Dinger an und gebt uns Feedback gerne auf jeglichem Kanal, wenn ihr da mal was geschaut habt und komplett anderer Meinung seid. Besonders dann sind wir auf euer Feedback natürlich gespannt. Das macht der Christian auch immer ganz gern, besonders wenn man die Filme kritisiert, die er gut findet. Gell, Christian? Mögen wir alle nicht. Also wenn wir was gut finden und da kommt einer so mit so einem Kommentar wie zum Beispiel Helden in Strumpfhosen kacke, dann findet man das nicht gut. Ja. Aber ich besser mich. Ja, bringe ich auch nicht mehr. Bin hellauf begeistert und bleib's hoffentlich auch. Leute, das war schön. Schöne Folge. In 2 Wochen circa sprechen wir über Videogames und da gibt's einiges zu berichten. Also zumindest von meiner Seite. Ich bin ja, wie gesagt, ihr merkt, Fußball ist weg. Ich habe richtig Kappa jetzt wieder Content zu konsumieren, aber ich tippe mal, dass der eine oder andere von euch da auch was am Start hat. Der Chris, vielleicht, Philipp, spielst du auch mal wieder was eigentlich? Oder bist du gerade nicht so auf Videospielen?
Ich bin im Moment gerade überhaupt nicht so gamig. Wir hatten ja letztes Mal schon dieses State of the Videogame-Branche und mich stößt das gerade irgendwie
peinlich.
Ein bisschen ab. Ich muss mal
peinlich. Gucken. Ein bisschen peinlich aber auch, gell, Christian?
Ein bisschen peinlich, schon, ja.
Dass man sich da so
mitreißen lässt.
Ja, vielleicht
das ist das geilste Hobby der Welt.
Ist so. Geilste Hobby der Welt.
Kennst du Weißbier?
Okay, geilstes Hobby der Welt ist auch Podcasts hören, besonders die Geekzone. Danke fürs Hören. Ihr hört uns wieder in circa 2 Wochen. Bis dahin, geile Zeit. Es wird nochmal richtig heiß draußen. Sonnencreme nicht vergessen. Und dann gibt's eine Folge Play für euch. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ja, ciao, ciao.
Servus.
Ciao.